Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und willkommen zur Review zu WrestleMania Tag 1 mit dem David. Hallo David.
Hallo.
Und dem Chris. Hallo Chris.
Hallo Kai, geht das nicht vielleicht ein bisschen enthusiastischer, Mann? Review zu WrestleMania.
Ja, ich wollte nämlich direkt, das ist meine Art der Überleitung, weil ich weiß, du hast es nicht live geschaut, aber David hat es live geguckt. Und David liegt uns allen ja immer in den Ohren, oh, alter Mann, und ich kann nicht mehr. Und bevor ich jetzt gleich David frage, muss ich nämlich sagen, ich habe das auch live geguckt. Von Kickoff-Show habe ich mir nicht angetan, weil ich bin halt schlau. Nicht so wie David, der sich die Kickoff-Show angeguckt hat, wenn ich mich nicht irre. Aber die Sache ist, ich habe das bis 6 Uhr geschaut und ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich wie nach 3 Tagen durchsaufen und vom Bus angefahren. Ich bin komplett im Eimer. Und wenn es David jetzt besser geht als mir, verstehe ich die Welt nicht.
Ja, mir geht's sogar besser als dir. Also aber als warum? Ich wach geworden bin, ich bin halt viel früher wach geworden, als ich eigentlich aufstehen wollte. Da fühlte ich mich ordentlich gerädert. Hatte auch tierische Kopfschmerzen, keine Ahnung warum. Aber mittlerweile, jo, alles chillig. Ich habe was gearbeitet, bisschen was gedaddelt. Jetzt machen wir einen Podcast. Nach dem Podcast schlafe ich noch mal 1-2 Stündchen, dann geht das schon.
Ach, schaust du jetzt die nächste Nacht auch live?
Nee.
ja gut, man weiß es ja nie. Also du bist halt jetzt schon so alt, du bist ja in dem Alter, wo man sehr früh zu Bett geht und halt sehr früh wieder aufsteht.
Nee, ne? ich gehe unter der Woche immer erst um 2-3 Uhr ins Bett.
Ach, jetzt lüg doch nicht.
Nee, ist so.
Da bist du im Rentneralter.
Der Pfleger deckt dich viel, viel früher.
Aber meine Frau schläft halt immer schon oft um 20 Uhr ein. Ist dann lustig draußen, Cell. Die ist schon am Ratzen. Sie hat dieses Mal WrestleMania nicht mitgeguckt. Ich habe ihr dann heute Morgen gesagt, so, ja, wenn du es gucken willst, viel Spaß, aber überspring die Videos.
Ja, genau, ich hatte jetzt nämlich gerade auch nochmal geguckt mit meiner Verlobten zusammen und dann auch die Sachen durchgeskippt und auf einmal sind die 4 Stunden auch in 1,5 Stunden vorbei in etwa. Aber bevor wir gleich zur ganzen Show kommen, einmal ganz kurz der klassische Hausputz natürlich, denn das erste Gewinnspiel zu WWE 2K22 mit der PS4-Version ist jetzt durch. Jetzt gibt es direkt das nächste hinterhergeschossen und zwar gibt es jetzt nämlich für die Xbox One die Version. Und auf Patreon und Steady exklusiv für die Supporter gibt es dann die PS5-Version, sogar mit Rey Mysterio-Shirt. Und den lieben wir ja, sprechen wir auch gleich drüber. Hatte ja natürlich auch ein Match, aber diese ganze WrestleMania-Woche, da hängt ja noch so viel mehr dran. Natürlich jetzt hier die 2 großen Shows mit WrestleMania. Aber
thank
Mittwoch,
you, Taker.
Genau. Am Mittwoch besprechen Olaf und ich dann noch NXT Stand and Deliver, Don't Call It Takeover. Und am Freitag besprechen dann noch Olaf und die Melle auf Patreon Steady, Supercard of Honor, wo ja auch das ein oder andere passiert ist. Ich will jetzt mal nicht spoilern, deswegen halte ich die Klappe. Also kommen wir zum Match. Wenn ihr bei den Gewinnspielen teilnehmen möchtet, einfach in die Shownotes gucken. Da stehen die entsprechenden Links dazu. Wir gehen rein, WrestleMania.
Nee, ich will noch was fragen.
Ja.
Oma, haben wir noch Don't Call It Takeover, Takeover?
Ach, Dennis, Don't Call It Schnitzel.
Bleiben wir denn dabei, dass das WrestleMania war oder sollen wir es Videomania nennen?
Ja, das ist eigentlich ein guter Aufmacher, wenn ich ehrlich bin, weil letztendlich dieses ganze Ding hier endet ja immer mit der legendären, sagen und umwogenen, größer als alles, Bananenwertung. Und ich finde, man muss hier ein bisschen differenzieren, bevor wir jetzt in die Karte reingehen, ob man sagt, bewerte ich die Matches, was ich gesehen habe, oder bewerte ich die ganze Show? Weil diese Video-Packages, das ist so ein immenser Minuspunkt für mich. Oder wie sieht es da bei dir aus, David?
Ich persönlich würde ein Pay-Per-View immer so werten, als wenn ich den live gucke und nicht skippen kann. Weil das ist das Gesamtprodukt. Du kriegst ja beim Film kann ich ja auch, was ich gucke, wenn ich Herr der Ringe gucke, jetzt auf Blu-ray oder auf Stream, dann überspringe ich halt auch gerne die Stellen mit Frodo, weil der mir halt auf den Sack geht. Aber wenn man den Film bewertet, gehört das halt dazu. Und WrestleMania bestand halt nun mal aus sehr, sehr viel Video. Also gehört das für mich dazu. Weil wenn du es live guckst, wie gesagt, du hast keine Chance, das zu skippen. Chris hat es richtig gemacht, der hat das dann heute Morgen gemacht. Wenn er es aber jetzt alles geskippt hat, kann er gar nicht nachvollziehen, wie schwer das war.
Ich habe es nicht geskippt.
Ja, dann hast du alles richtig gemacht mit ich gucke es morgen, alles falsch gemacht mit ich skippe keine Videos.
Na, es ist halt ganz einfach so, ich wollte nichts verpassen. Ne? Wenn ich schon hier für die Review angemeldet bin, vielleicht kommt ja irgendein Schnipsel oder irgendein Backstage-Segment oder was auch immer.
Hast du eigentlich die Kickoff-Show geguckt?
Die Kickoff-Show habe ich dann gelassen.
Ja, das ist gut, weil da waren die Videos auch alle drin. Also du
genau,
hast aber zweimal
das dachte
am Abend
ich mir
gesehen.
Nämlich. Und da ich wusste von den Live-Guckern, dass da kein Match drin war und ich halt mittlerweile ja weiß, wie so eine Kickoff-Show bei WWE aussieht. Das habe ich gelassen, aber WrestleMania komplett geschaut, eben damit ich nichts verpasse. Und dann nicht irgendwie der Olf hinterher sagen kann, du hättest auch mal ruhig noch auf das und das Segment eingehen können. Wir wissen ja, wie er ist, ne?
Genau, das ist der Diktator. Ja. Nee, ist löblich, aber ich muss wirklich sagen, gerade, ich glaube, man kennt das beim Live-Gucken, so 2-3 Uhr ist okay, 4 Uhr kommt dann irgendwann so der erste Hammer, zumindest ist es bei mir immer so. Und ich habe vorhin noch mal beim zweiten Mal schauen drauf geachtet, zwischen der letzten Glocke, also zwischen der Glocke beim Ronda-Charlotte-Match und dem Entrance von Kevin Owens liegen 15 Minuten. Ja. Und das war nicht immer so lang, aber es lagen, ich habe es jetzt nicht überall gestoppt, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber gefühlt lagen zwischen jedem Match mindestens so 10 Minuten und lass es 2-3 Video-Packages gewesen sein. Und du warst nie in einem Flow. Du hattest ein Match, dann auf einmal hast du gedacht, ey, das war doch cool, hat Spaß gemacht. Und dann wurdest du wieder komplett kalt gezogen.
Ja, vor allen Dingen, das Problem bei den Videos war ja für mich, du kannst theoretisch Videos vorm Match bringen. Das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Wenn die nochmal die Story zusammenfassen, zumal die Videos echt gut geschnitten waren. Mein Problem ist dann halt, wenn du zusätzlich, also erstmal, du hast dieselben Videos wie in der Kickoff-Show. Ja. Das ist dann halt schwierig, weil du sagst, ey, Leute, guck bitte die Kickoff-Show vorher, da geht's richtig ab. Jo, mach ich. Ich werde dafür bestraft und sehe dieselben Videos, die ich vor einer halben Stunde gesehen habe, nochmal. Und dann halt diese ganzen Videos, dass du den Sonntag bewirbst.
Ja.
Du kannst ja eine Anzeige machen, von so, ja, die und die Matches sind da, aber du machst halt einfach nach jedem Match ein fucking Video zu einem Einzelmatch und das Video werden wir halt heute wiedersehen.
Ja, vor allem, sie haben ja zu jedem Match eigentlich, was dann diese Nacht jetzt kommt, haben sie das Hype-Package gebracht, nur um dann vor dem letzten Match oder vor der KO-Show dann auf der Card nochmal die komplette Card für morgen durchzugehen.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Ja, das ist wieder dieses Moments ago, ne? Was sie so gerne machen.
Und das Problem ist, dann kriegst du noch diese Videos, die wir jetzt ja auch seit 3-4 Monaten immer bekommen, wo gesagt wird, übrigens, kennt ihr eigentlich Sasha Banks?
So. Yo.
Also, das ist wirklich nicht cool, aber lass, komm, also ich glaube, das ist ein Fass ohne Boden, wir starten mal in die Show rein. Wir hatten ja natürlich,
das haben wir jetzt, die Stage.
Stimmt, die Stage. Ich hab's geschafft, ohne Spoiler.
Ich auch.
Die Stage zu sehen.
Ich auch.
Aber ich finde, die sieht in den letzten Jahren, also ähnlich, also das ist nicht mehr so ein, keine Ahnung, Alleinstellungsmerkmal. Ich finde, die Stages ähneln sich in den letzten Jahren zu sehr.
Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich ähneln. Sie sind ein bisschen unspektakulärer geworden, habe ich immer den Eindruck. Ja, also die letzte richtig geile, fand ich, war 33 mit dieser Achterbahn in Orlando.
Ich fand auch 34
mit der Maske. Was Kai meint, ist, glaube ich, einfach, dass WWE halt extrem auf diese großen Leinwände setzt. Mhm. Wir hatten ja schon WrestleMania, dass die nur aus der Leinwand bestanden. Bin ich auch kein Riesenfan von. Bin ich ganz ehrlich. Und ich war erleichtert, als ich sah, okay, es gibt wieder diese riesige Leinwand, aber zumindest nicht nur das. Ja. Man halt diesen Stern, den man schräg gelegt hat als Ausgang, das sah zumindest vernünftig aus. Da habe ich zumindest gedacht, okay, es ist nicht dieses von wegen, nur eine Leinwand reicht, ist ja WrestleMania und je größer, desto spektakulärer. Nein, eigentlich möchte ich gerne eine kreative Stage sehen. Mit der Achterbahn bin ich bei euch, das war die letzte richtig coole Stage. Aber ich war positiv überrascht, dass es halt nicht wie zuletzt war, dass es halt wirklich eigentlich fast nur eine große Leinwand war. Es war zumindest ein bisschen mehr dabei.
Ich fand's auch besser mit dem Stern, das hatte was. Was mich ein bisschen genervt hat, war dieses stetige blaue Licht. Das fand ich nicht so angenehm. Aber ich glaube, das ist ganz einfach Geschmackssache.
Na gut, das kann natürlich sein.
Und das Intro-Video mochte ich im Übrigen. Auch wenn nicht jeder Wahlberg-Fan ist, aber die haben das zumindest geschafft. Dass
hat er gut gemacht.
Bei dem Video hast du halt gedacht, yo, jetzt kommt was Großes.
Übrigens, wie krass sieht Mark Wahlberg mit inzwischen bitte aus wie John Cena? Also, ich finde, die sehen sich gerade auch so von der Frisur super ähnlich, nur dass Wahlberg ein bisschen schmaler ist mittlerweile als John Cena. Das fand ich ganz, ganz komisch. Und wir hatten dann ja die Eröffnung, haben wir ja gelernt, Chris im Watch-Along mit America the Beautiful, was nicht die Nationalhymne ist.
Warum habe ich euch gesagt, dass es die Nationalhymne ist?
Nein, wir hatten beide einfach so einen absoluten Hirnfurz im Kopf, dass wir gerade nicht wussten, ist es gerade America the Beautiful oder spielen die Nationalhymne? Wir sind nicht drauf gekommen.
Und weil wir nicht mehr wussten, was die Nationalhymne war.
Ja, es tut uns leid, wir sind halt nicht so patriotische Amerikaner wie du, David.
Ja, wirklich.
Du fandst auch bestimmt diesen Country-Gockel da mit seiner schlechten Stimme richtig gut, wie er das gesungen hat.
Ich fand vor allem gut den Gitarristen links von ihnen, der die ganze Zeit Probleme hatte, sich selber zu hören und an seinen Ohrstöpseln rumgespielt hat und dadurch den Einsatz verpasst hat. Ich fand das schrecklich, aber es gehört halt zu denen dazu.
Aber die Jungs waren wirklich schlimm. Also, der hatte ja auch keine Stimme.
Ja, natürlich war das schlimm. Ich finde das auch schlimm, wenn die dann so eine Eigeninterpretation machen, wo du einfach denkst so, nee, lass es besser. Bleib.
Du meinst, wenn jemand nicht singt America, sondern America?
Ja, ja. Weil, sobald dieses kommt, bin ich schon raus, habe ich Ohrenkrebs. Was ich aber mochte, aber das lag nicht an denen, dass ich in dem Moment merkte, oh ja, man ist ja in einem Stadion, was von Anfang an dunkel ist, wo das Licht funktioniert dadurch.
Das stimmt.
Ja.
Das tat der WrestleMania sehr gut. Also ich mag es generell, wenn es überdacht ist, weil halt dann einfach die Entrances, du hast halt Licht und das funktioniert in dem Moment.
Ja, kannst halt mehr damit spielen, weil du was dunkel machen kannst und dann dementsprechend besser beleuchten. Das fand ich auch gut. Starten wir mit dem ersten Match. Oder hat noch jemand was anderes zu sagen?
Jetzt kommt Gitarren-Solo.
Nein, genau. Los, hau raus hier.
Wir starten natürlich mit einem Entrance für Chris. Wir starten mit Rick Books. Direkt erstmal schön das erste Sponsoring reinballern, ne? Schön hier Half and Half Tea oder wie das Ding hieß. Der Rudel muss rollen, finde ich erstmal natürlich klasse, weil Werbung kann man nicht genug haben. Obwohl wir eigentlich wenig Werbung hatten, dafür mehr Videopackages. Egal. Rick Books startet und wir haben es ja auch schon in der Preview gesagt, Chris und ich. Der hat schon was, ne? Der hat Charisma, sitzt da. Die Leute hatten auch Bock. Die sind mitgegangen, die haben gefeiert. Nakamura haben mitgesungen. Pat McAfee tanzt da auf dem Tisch. Ich glaube, auch da hat sich Chris da gefreut.
Ja, super, hat mich gefreut. Danke.
Er ist sogar runtergesprungen.
Er war voller Einsatz. Ich hoffe jetzt, dass er morgen ein bisschen mehr Einsatz zeigt bei seinem Match.
Es war ein sehr langer Entrance.
Ja. Aber ich fand.
Das hat irgendwann nicht mehr aufgehört.
Aber als offener, schlauer Entrance, weil du direkt die Crowd mitnimmst. Ich fand, das war keine blöde Wahl. Meiner Meinung nach. Und natürlich in dem Match um die SmackDown Tag Team Championship gegen Jimmy und Jay, die Usos. Ja, über das Match kann man ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil der arme Rick Books leider sehr viel Pech hatte, wo es in der Feder noch darum ging, ich habe mein Knie verletzt, ich tue nur so, jetzt kriege ich mein Titelmatch, hat er sich hier leider wirklich sehr, sehr doll das Knie verletzt. Irgendwas am Quad, haben sie dann ja später gesagt, nicht gut. Also wurde auch gemerkt, dass ich glaube, das Match wurde dadurch auch ein bisschen kürzer gemacht, als es sein sollte. Ist echt ärgerlich sowas, oder? Wie seht ihr das, Chris?
Ja, also, wenn das jetzt, ich habe erst gedacht, das ist Storyline.
Dachte ich auch erst.
Weil eben, wie du schon sagtest, das ist ja eben auch Thema dieser, in Anführungszeichen Story zu diesem Match hier war. Hatten wir uns ja schon drüber ausgelassen, dass die sehr dürftig war. Und schlimm auf jeden Fall. Ich hoffe, er fällt nicht allzu lange aus. Charismatischer Typ, wie gesagt, ich mag ihn. Und das Match, ja, ich habe mich dann dadurch erst gewundert, denn das wird halt beendet dann mit dem 1D, ja. Und es hatte, irgendwie, es fehlten irgendwie so die letzten zwei Phasen von dem Match, hatte ich so den Eindruck. Der Anfang, der war schön flott und hat Spaß gemacht. Und die Faces hatten die meiste Zeit die Oberhand. Die Usos sind halt so gute Heels, dass es halt auch schon Spaß macht, wenn man sieht, wie die ordentlich vermobbt werden. Ne? Und dann, ja, war es halt ruckzuck vorbei irgendwie. Schade einfach. Es hat mir bis zu dem Punkt Spaß gemacht. Und es hat mir sogar so viel Spaß gemacht, dass ich dann doch in diesem so schlecht aufgebauten Match drin war mit meinen Sympathien für Books und Nakamura und echt gehofft habe, die holen sich die Gürtel.
Okay, wow, bei mir war es komplett anders. Ich kam halt gar nicht rein. Bei mir, ich habe die ersten, ja, es war ja nicht so lange, aber die ersten 5 Minuten nur gedacht so, puh, Leute, irgendwie zündet das gerade so gar nicht. Wie gesagt, rein subjektiv. Und ich habe gedacht, das fühlte sich halt für mich an wie ein Weekly-Match.
Absolut. Vom Booking
her. Also ich habe kein bisschen das Gefühl gehabt, so, ja, WrestleMania, ja, da ist Feuer drin oder so, sondern einfach, ey, das ist gerade so Standardprogramm, was abgespult wird vom Booking auf von den Aktionen her, und mich hatten sie halt in den ersten 5 Minuten verloren. Ja. Bin ich ehrlich.
Ich muss auch sagen, beim Entrance war ich drin, hab gedacht, ach geil, Stimmung ist da, Leute haben Bock. Und also klar, man geht jetzt hier so ein bisschen raus und denkt sich, oh Mann, der arme Rick Books, ne? Also, um jetzt nochmal vollständig zu sein, ist anscheinend torn Quad Patella, was auch immer das sein mag, aber Laut Michael Cole ist es auch dann auch so, dass Rick Books operiert werden muss in den nächsten Tagen. Also es klingt ernster, fieser und klingt auch nach einem längeren Ausfall als nur ein paar Wochen. Was immer blöd ist, sowas. Shit. Aber ich bin auch bei David, bei aller Liebe und bei aller Sympathie, das war nicht mehr als ein Smackdown-Match. Also das hättest du genauso bei Smackdown bringen können. Und das gehört dann meiner Meinung nach nicht auf eine WrestleMania-Card, auch wenn das hart klingt.
Du, ich widerspreche euch da nicht, ne? Dass das da eher ein Weekly-Match war. Aber ich habe jetzt mit nichts anderem wirklich gerechnet, so wie das
aufgebaut klar, natürlich.
War. Und habe deshalb so alles beiseite gelegt und hatte einfach Bock eben auf die Charaktere. Und
ja,
da finde ich, hat es dann in dem Sinne auch funktioniert. Ja, auch wenn wir uns einig sind, dass es kein WrestleMania-würdiges Match in dem Sinne ist, in seinem ganzen Entstehen schon. Aber ja, ich glaube, wäre halt diese Verletzung nicht gewesen und hätten die noch ein paar Minuten machen können, dann wäre das ein ganz solider Opener gewesen. Das war kein Brad versus Owen oder Ray gegen Eddie, aber hat halt Stimmung gemacht. Und das war in dem Fall, glaube ich, das Einzige, was es machen sollte und hätte in dem Fall dann eben dadurch auch funktioniert. Im Endeffekt ist es jetzt aber natürlich kein gutes Match dadurch.
Also bei der Quote hast du eigentlich auch innerhalb der Minuten gemerkt, wie es so immer ruhiger wurde. Was gewesen wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte halt Rick diesen großen Moment gehabt und dann wäre er irgendwie on fire gewesen und dann wäre die Quote auch richtig mitgegangen, ich vielleicht auch, aber ich gebe zu, ich nehme es schon mal vorweg, ich bin wahrscheinlich kritischer, als man sein sollte, aber für mich ist halt eine WrestleMania nochmal anders als alle anderen Events. Das ist, wenn du ein 0-15 B-Pay-Per-View hast, du haust das Card als Opener raus.
Das Match.
Das Match als Opener raus und hast halt dieses Booking, wo ich sage, von ja, ist ein 0-15 Filler-Match, nicht so doll, aber ja, ist halt da, kann ich noch mit leben. Eine WrestleMania ist für mich halt der größte Moment des Jahres bei der WWE und ich erwarte nicht überall ein 5-Star-Match oder ein 8-Bananen-Match, aber ich erwartet doch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, ja, das ist jetzt nicht dieses Random, was ich die letzten Wochen in den Weeklies gesehen habe.
Aber ich glaube, da widerspricht dir doch keiner, David, aber es ist ja so, dass man halt auch damit dealen muss, was nun mal da ist dann. Ich mein,
ja, und das war halt nicht.
Dann kannst du ja schon, bevor du dir das anschaust, hättest du dann ja schon sagen können, das brauche ich mir gar nicht geben. So. Weil da war es war ja klar, dass das kein WrestleMania-Match in dem Sinne ist.
Ja, aber es gibt ja auch Matches, die einfach keine gute Vorstory haben, wo ich kein bisschen gehypt bin, die aber auf der Bühne sofort funktionieren. Und hier war es einfach so, das hat bei mir nicht funktioniert.
Nachher kommen andere genau Matches. Weil es ein Weekly-Match für dich war.
Weil es einfach, es war so ein 0815-Booking, es war halt vor allen Dingen gar kein Flow drin, keine Intensität, das wirkt alles so so Standard ohne jedes Esprit. Also es war einfach. Wenn da ein bisschen Drama in den ersten Minuten reinkommt, okay, bin ich drin. Wenn da Intensität dabei kommt, bin ich drin. Wenn da irgendwie ein spektakulärer Flow drin ist, bin ich drin. Aber halt nichts von den Punkten war da.
Es war doch auch nur die erste Phase, wo die Faces quasi hauptsächlich die Heels vermappen. Und dann war das Match ja quasi kaputt.
Ja, aber ich glaube halt nicht, dass das Match irgendwie viel länger als noch 3-4 Minuten weitergegangen wäre. Wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Ich kann nur beurteilen, was ich gesehen habe. Und das war in dem Moment für mich leider ein Downer.
Ist ja, glaube ich, sowieso die Frage, mit welchen Erwartungen man da reingeht. Ne? Also es ist halt auch immer dieses ich habe auch das Problem, dass ich denke, okay, eine WrestleMania muss auch WrestleMania würdig sein. Aber ich glaube, wenn man diesen Ansatz hat, ich gucke einfach mal, was passiert, hast du jetzt endlich die bessere Zeit. Aber ich glaube, damit kann man, also das ist ein ganz guter Übergang zum nächsten Match, weil da ist es meiner Meinung nach relativ ähnlich. Und zwar haben wir da ja das Match Drew McIntyre gegen Happy Corbin, der Wrestling-Fips-Asmussen mit rausbringt, in Form von dem Andre the Giant Memorial Battle Royal-Gewinner Madcap Moss. Schwert wird natürlich geklaut, Schwert wird zurückgeholt. Drew McIntyre kann jetzt ähnlich wie Kane Feuer beschwören, aber nicht komplett, leider, also nur an drei Seiten, weil andere Seite steht er selber. Und auch hier ist eine länger aufgebaute Fehde natürlich, geht jetzt ja auch schon seit länger als im Rumble, mit diesem kleinen Comeback von McIntyre, bevor er da angegriffen wurde von den beiden Backstage. Aber auch das hat sich jetzt nicht so groß angefühlt. Also, du hattest ja natürlich diesen krassen, den Moment, den man krass finden kann, drin, dass Drew McIntyre aus dem End of Days ausgekickt ist, was anscheinend noch keiner geschafft hat, was ich gar nicht glauben konnte. Wenn ich ehrlich bin, das hat mich ein bisschen verwirrt.
Die erzählen doch auch viel. Die haben auch gelabert, Charlotte hätte noch nie getappt und sowas.
Ja, also, das fand ich dann ein bisschen komisch. Und das war auch wieder so ein Match, wo ich sagen muss, war okay. Aber ja, da hört es dann auch wieder auf. Wie siehst du das, Chris?
Ich fand es noch nicht mal sonderlich okay. Also hier hatte ich wirklich viel mehr Probleme. Du kannst mir einen Opener da hinknallen, der einfach nur Stimmung macht, das funktioniert. Aber hier ist halt irgendwie so viel zusammengekommen. Also ja, lange Fehde. Und wenn man sich dieses Promo-Package anguckt, allein davon, wie lange diese Fehde geht und was da für böses Blut zwischen den Figuren ist, ist es eine Rivalität, die du bei WrestleMania bringen kannst. Aber es hat halt das Problem, was es für Charaktere sind, die da mitspielen. Also Drew McIntyre ist mittlerweile ja auch einfach nur so ein Cartoon-Schotte. Ist halt irgendwie, möchte gern Braveheart oder so. Und dazu dann, wie du sagtest, Wrestling-Fips Asmussen und Baron Corbin. Dieses Happy Corbin-Gimmick kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber das hat ein ganz großes Problem für mich, was sowieso ein allgemeines WWE-Problem ist. Es ist alles so unfassbar gewollt gespielt in dieser Rolle drin. Genauso wie bei NXT, dieser Tony Soprano-Verschnitt, macht Corbin das. Und ich weiß nicht, das macht mir dann keinen Spaß. Und Corbin selbst ist halt auch kein Wrestler, der wirklich Laune macht. Und genauso war dieses Match dann auch. Und dazu war halt null Spannung da drin. Denn mal ganz ehrlich, wer war denn bitte so schön so blöd und dachte, dass Corbin das gegen McIntyre gewinnt?
Ich nicht.
Ja, David?
Nee, das ist halt, das Match hat halt mehrere Probleme. Die Story, ja, ist nicht so prall, aber das Videopackage war halt gut. Ganz ehrlich, da hatte ich dann schon ein bisschen Bock drauf, zumindest zu sehen, ja, okay, wie bauen sie diese Story im Match ein? Du hast das riesige Hauptproblem, dass einfach das wieder so Weekly-Feeling. Du hast einen großen Star gegen jemanden, wo du einfach weißt, nee, hast keine Chance. Also du wirst das Ding noch nicht mal im Ansatz gewinnen. Zeitgleich ist Happy Corbin auch im Ring nicht unbedingt der Beste. Und ziemlich limitiert. Ja, und diese Limitierte hast du halt gemerkt. Ich fand auch nicht, dass beide eine tolle Chemie hatten. Drew McIntyre hat alles versucht. Also der war ja also motiviert ohne Ende. Der hat ja auch versucht, die Crowd mitzureißen und Co. Aber es hat halt nicht geklickt, weil es ist keine Herausforderung da oder keine Hürde, die er nehmen muss mit Happy Corbin. Und ganz ehrlich, das war halt langweilig. Das war ja auch keine, wenn du schon sagst, du hast eine Fehde, die halt so lang geht, auch wenn die halt nicht sehr gut ist, da muss eine gewisse Intensität da sein. Aber das war halt für mich wieder, ich zitiere mal Kai, so ein Smackdown-Match. Das könntest du 1:1 so in der Weekly bringen. Und ich würde sagen, da, ja, war okay, nicht mehr. Aber beim Pay-Per-View, dann auf WrestleMania, nee. Also ich fand das echt nicht gut, bin ich jetzt mal ehrlich. Also auch nicht vorhin, es war okay, nee, das war einfach nicht gut.
Ja, da sind wir wirklich beisammen. Also ich glaube, das war mein persönlicher Stinker auf der Card. Obwohl noch ein Match kommt, was ich auch sehr enttäuschend fand.
Das stimmt. Was man natürlich nicht vergessen darf, Drew McIntyre, nicht nur Cartoon-Schotte, sondern auch sehr viel Bock auf aktive Mordversuche, versucht Madcap Moss umzubringen, schafft's nicht, weil Madcap Moss ausweicht. Auch wenn man da stehen bleibt, hat man sehr viel Probleme. Schneidet die Ringseile durch, leider nicht alle drei, sondern nur zwei Stück. Ein Problem, was wir später noch haben werden, womit später meine ich im nächsten Match, weil die Seile dann, da haben sie auch gesagt, so Pi mal Daumen, ja, passt, komm, gerade ist doch auch egal. Mach irgendwie.
Hauptsache kurze Frage. Als er diese Ringseile zerschnitten hat, was ja natürlich irgendwie schon ein WrestleMania-Moment ist.
Das ist schon cool, ja.
War da euer erster Gedanke auch so, oh shit, jetzt kommen weitere Videos? Das hatte ich nämlich. Ich habe einfach nur gedacht so, oh nein, bis die das dran gemacht haben, da kommen jetzt mindestens zwei Videos.
Kacke, die Zeit können sie nutzen.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir nicht Kickoff-Show geschädigt waren zu dem Zeitpunkt.
Ich schon.
Ja, ja.
Also das Problem war ja wirklich, du wusstest, dass mindestens immer zwei Videos kommen, weil die sagen, wir bewerben ein Match für morgen und das Match, was jetzt kommt. Und vielleicht noch, Leute, kennt ihr eigentlich Bobby Lashley?
Und übrigens, kauft vielleicht mal einen Snickers.
Ja, stimmt, das haben wir ja auch noch. Also das war dann nicht so cool. Aber ja, das war natürlich dann wieder gefundenes Fressen, um zu sagen, Leute, baller Videos raus. Wir haben ja Spaß gemacht.
Ich finde es echt gut, dass wir das mit der Werbung hier nicht so machen. Und jetzt geht bitte alle auf sl-wrestling.de und kauft Headlock-Merch.
Genau. Lass mal so Videos dazu drehen am besten.
Am besten auch wie dann direkt 3-4 Minuten, Digga.
Ja. Kommen wir zum nächsten Match.
Jo, jetzt wird's interessant.
Ja, genau. Ich sag gar nichts, David sagt auch nichts. Und zwar, wir gehen zum Match Rey Mysterio und sein Sohn Dominic Mysterio gegen The Miz und Logan Paul. Ja, doch, eine Sache muss ich sagen. Logan Paul mit seinem Auge mit der Pokémon-Karte, natürlich musste der Kai erstmal reingoggeln, was das Ding wert ist. $1 Million. Auf entspannt. Finde ich auf jeden Fall sympathisch, das Ding da mit rauszunehmen. Warum soll man nicht zeigen, wenn es einem gut geht? Bei mir wäre es so ein Philipp Lahm aus dem Hanuta, weil mehr ist bei mir nicht drin, wenn ich ehrlich bin.
Kannst du den Hanuta leisten? Scheiß Ponze, ey.
Ich möchte jetzt so eine Kette von dir haben, ne?
Mit so einem 2006 Philipp Lahm.
Ja, bitte.
Das müsste dann irgendwie noch ein Sticker sein, den keiner haben möchte. Wo jeder froh ist, wenn man so, hier, ich gebe dir 5 Stück davon, gib du mir irgendwie Mittelfeldspieler.
Kevin Kurani oder so.
Stefan, ja, genau, Kiesling. Kurani. Kiesling war auch super.
Das müssen wir den Trainer fragen, ja. Nicht mir.
Aber ich weiß, dass Chris eine ähnliche, nee, sagen wir direkt auch einfach, die gleiche Meinung zu Logan Paul hat wie ich. Deswegen frage ich dich zuerst, weil Davids Meinung kenne ich schon. Wie fandst du das? Und wie fandst du die Performance eines Logan Paul in diesem Match?
Ich sag's ganz ehrlich, das Match hat mir Spaß gemacht. Ich kann Logan Paul absolut nicht ab, ja. Das ist ein widerlicher Mensch, meiner Meinung nach, und er sollte nicht promotet werden. Aber ich mochte diese Heel-Hingabe von ihm, ja. Das musst du halt auch erstmal als irgend so ein Influencer-Gockel hinkriegen, das anzunehmen, dass die Leute dich hassen und das dann auch vernünftig abzufeiern und zu spielen. Und das, finde ich, hat er gut gemacht. Miz hat ihn da sehr geil unter seine Fittiche genommen. Ich mochte, dass das Match sehr flott war, schon mal. Ich mochte, dass da ein bisschen mehr Intensität drin war. Und dass da auch verschiedene Sachen auch aufgebaut wurden. Ich meine, war abzusehen in dem Sinne, aber wir haben in der Preview drüber gesprochen, dass wir uns drauf freuen, wenn dann endlich der doppelte 619 gegen Logan Paul durchgeht. Und das war so ein Moment, der dann auch irgendwo Spaß gemacht hat. Der ist in Shape, kann man auch sagen. Er hat jetzt nicht so eine Performance gebracht wie ein Bad Bunny, fand ich, aber das war schon okay für einen Prominenten, absolut. Die meisten Bumps hat er natürlich The Miz gefressen, aber ich fand so die Story, die sie erzählt haben, auch wie schnell und spaßig sie es erzählt haben, fand ich unterhaltsam. Kein geniales Match oder so, aber für das, was es war, finde ich, hat es funktioniert. Und es hatte einen geilen WrestleMania-Moment, als The Miz dann gegen ihn geturnt ist und ihm dann das Skullcrushing-Finale verpasst hat. Hab ich ehrlich gesagt erst nicht mitgerechnet. Ich fand es aber schön, dass erst aufgegriffen wurde. Miz könnte ihm helfen, wie er da in den Seilen hängt. Macht es nicht, weil Logan Paul hat ihn ja auch immer alleine gelassen. Und dann zum Schluss, er staubt erst den Sieg ab und dann verpasst er ihm eine. Hat mir richtig Spaß gemacht. Fand ich vollkommen okay, das Ding.
David?
Ich gehe weiter. Ich fand es nicht nur okay, ich fand das richtig gut. Das hat mich komplett positiv überrascht. Die Fehde, ja, war halbwegs vernünftig aufgebaut, muss man sagen. Hier muss ich einmal den Hut ziehen vor The Miz. The Miz ist ja eigentlich derjenige, der halt gerne mal die Promi-Matches abkassiert. Und ich glaube, er weiß einfach, wie man da seinen Partner oder seinen Kontrahenten einfach nicht nur gut aussehen lässt, sondern ja, so dieses Big-Time-Feeding schafft. Und ich glaube schon, dass Miz einen großen Anteil daran hat. Ich fand die Performance von Logan, ich bin Arschloch Paul, richtig, richtig gut. Natürlich kann er nicht wie Bad Bunny halt super Spots zeigen, weil er ist halt der Heel, aber er hat halt dieses Heelische, wie Chris schon richtig sagte, super rübergebracht. Ich fand die Moves, die er gebracht hat, die sahen richtig gut aus.
Ey, die Suplessen waren gut, also ja, die waren also wirklich gut.
Ich habe schon Wrestler gesehen, die haben das nicht so schön gemacht.
Jo.
Die Suplessen waren super, also vor allem, wie er sich da hat fallen lassen und so. Und da merkst du, da hat jemand halt auch trainiert, und zwar richtig. Mein WrestleMania-Moment war im Übrigen, als er halt die Tre Amigos gemacht hat.
Das war halt richtig Heel-Heat, ne?
Ja, aber das war einfach so
richtig.
Ich musste grinsen und zeitgleich nur gedacht, du Wichser, aber so.
Die sahen auch sehr gut aus.
Genau, die sahen auch richtig gut aus, aber
auch wenn der Frog
macht dann er und dann geht er aufs Seil und macht dann noch wie Eddie und springt dann auch noch. Das hat bei mir komplett funktioniert. Das war ein Match, worauf ich nicht wirklich heiß war. Aber wie gesagt, das ist jetzt so das Gegenbeispiel dazu. Der Hype war bei mir nicht da. Aber das Ding hat mich sofort abgeholt. Und wirklich direkt. Das hat nicht lange gedauert, 1-2 Minuten. Ich war drin, ich hatte das Gefühl, ich bin bei WrestleMania. Das war das erste Mal an diesem Abend, wo ich richtig dieses WrestleMania-Feeling hatte. Das hat gepasst vom Booking her. Alle sahen gut aus. Am Ende der Turn, beziehungsweise die Rache von The Miz hat gepasst. Mysterio und Dominik sahen auch beide gut aus. Ja, also
bei denen, auf die Outfits mit den Fransen halt, ne?
Außer die Fransen, ja. Aber beim Outfit kommen wir später noch zu anderen schlimmeren Sachen. ich fand das nicht nur gut, nicht nur okay, ich fand das richtig, richtig gut. Ich war zufrieden, weil ich erwarte da keinen 5-Star, aber ich möchte bei WrestleMania Unterhaltung haben. Und das hatte ich hier. Ich hatte Spaß und jo, da gibt's einen dicken Daumen nach oben.
Was ich noch erwähnen möchte, ich fand den Entrance der Mysterios sehr schön, dass er so von unten rausgesprungen kam, wie Rey Mysterio früher. Das hat mich sehr gefreut, das mochte ich. Und was man natürlich auch sagen muss, noch bei dem Logan Paul, der weiß ja absolut, wie er sich zu promoten hat, ne? Also, die machen da immer ihre komischen Influencer-YouTuber-Boxkämpfe, wo sie mal entspannt Pay-Per-View-Buy-Rates jenseits von Gut und Böse haben und siebenstellig nach Hause gehen, ne? Also, Einnahmen. Also, der weiß schon, wie man promotet, der weiß auch, wie man sich selbst promotet. Das kann der gut und der kann auch gut Heel ziehen. Da ist, also, ob man jetzt beim Skullcrush-Finale grinsen muss, ist eine andere Sache, aber auch diese Blicke in die Kamera, ja, der weiß schon verdammt gut, wie man sich präsentieren muss, ne? Also, das kann man nicht sagen. Der wirkte fit, du hast gemerkt, der hat sich darauf vorbereitet. Ich glaube auch, dass das so ein Typ ist, natürlich, der sich auch selbst insofern so geil findet, dass er sagt, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig.
Ja, du hast auch gemerkt, beim Matchablauf, der war komplett sicher. Das war kein Mal, wo du dachtest, oh, der weiß jetzt nicht, was kommt, sondern der wusste die ganze Zeit, was er machen muss.
Ja, genau. Also ich habe Leute schon, ich sag mal, bei NXT 2.0 gesehen, die sehen schlechter aus, ne? Meiner Meinung nach.
Ja, gut, aber die haben auch nicht nur so 4-5 Aktionen, die sie dann einzeln Ewigkeiten üben, ne? Die machen schon ein bisschen andere Matches dann.
Ja, klar.
Das natürlich waren die Moves sauber ausgeführt, und zwar wirklich sauber. Ja. Also muss man einfach mal sagen.
Das ist das Problem, also dieses.
Ja, aber wenn du nur diese Moves übst, dann musst du die halt auch sauber ausüben.
Ja, aber wir haben auch Wrestler, die halt nur ihre Moves haben, Happy Corbin, auch andere. Da sieht auch nicht jeder
Was aus. Nee.
Corbin macht schon andere Matches, als es jetzt in Logan Paul macht. Jetzt,
nein, ich will
also,
ich
bei nur allem sagen, Respekt für die Leistung, jetzt lass uns das jetzt hier nicht mit richtigen Wrestlern gleichsetzen. Das geht ein bisschen zu weit.
Also ich finde aber trotzdem, dass es Sachen gibt bei 2.0, die meiner Meinung nach schlechter aussehen. Na klar, ist natürlich, wie Chris halt sagt, wenn du jetzt einen einzelnen Move übst, ich finde aber auch, dass er sich im Ring generell gut bewegt hat, dass er jetzt nicht ganz versteht, wie man aus dem Ring rausgeht, hat man auch ein paar Mal gesehen. Also weiß auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich fand, das war aber wirklich sehr, sehr solide. Das fand ich nicht verkehrt. Anscheinend werden wir ja noch ein Match bekommen, ich denke mal zwischen ihm und The Miz. Dann jetzt beim nächsten Pay-Per-View.
Die Crowd waren übrigens auch richtig dabei.
Ja, ganz ehrlich.
Das erste Match, wo die Crowd richtig laut war.
Ist okay, können sie machen, finde ich nicht verkehrt. Ich mag ihn trotzdem immer noch nicht. Aber die haben es ja geschafft, was WrestleMania-Würdiges zu kreieren, was meiner Meinung nach die anderen beiden Matches nicht geschafft haben. Von daher, was soll ich mich da beschweren, ne?
Absolut. Also. Und ich möchte sagen, es ist bezeichnend, dass so ein Arschloch in Schwarz-Gelb rauskommt.
Ja, ach, das sowieso. Das wundert doch gar keinen, oder? Dass er Schwarz-Gelb trägt.
Ich hab gedacht, da kommt ein Königsblauer raus, aber ist egal.
Ja, bei so einer Performance auf jeden Fall. kommen wir jetzt zum nächsten Segment, was gar keinen Sinn gemacht hat, weil es kommt die Erfinderin des Frauenwrestling herself, Stephanie McMahon kommt raus. Sag nochmal, yo, hier, danke, ist das nicht alles toll, so, catchen, macht richtig Spaß. Und sagt,
genau so hat sie es gesagt, ja, das war O-Ton.
Genau so. Ja,
also war wirklich übersetzt, ne, 1:1. Und kündigt dann Gable Stevenson an, diesen Ringer, den sie jetzt ja schon verpflichtet haben, den sie schon häufiger präsentiert haben. Und das hat ja gar keinen Sinn gemacht, oder, David? Also, was war das?
Ich meine, ich finde so Segmente eh schon schlimm. Da gib ihnen zumindest ein Mikrofon oder irgendwas. Und da kommt halt raus so, jo. Und ich gehe mal wieder. Und du denkst einfach nur so, wofür? Warum? Was war das gerade? Also, ich Das war so sinnlos und vor allen Dingen auch noch bei WrestleMania, wo du einfach denkst, ja, jetzt kommt irgendwas Großes, vielleicht kommt da jetzt irgendwie einer von hinten und greift ihn an und dadurch irgendwie wird dieses Debüt zerstört und Steph ist sauer oder so. Nö, die gehen einfach wieder.
Ey, weißt du was? Ich würde es sogar noch kleiner nehmen. Ja, kein Mikro, kein Segment oder was auch immer. Er zumindest in seiner Wrestling-Montur dann irgendwie, dass er sich so ein bisschen präsentiert, ne? Denn die Gier sagt ja auch schon oft viel über den Charakter aus, der uns da gibt. Aber da steht halt ein junger, sportlicher Typ in einem hässlichen Hemd. Das gibt mir jetzt persönlich nichts erstmal.
Nee. Ich find's auch schwierig, wenn dann vorher Steph halt, wenn man generell um einen lauten Applaus bittet. Da weißt du schon, okay, da glaubt man nicht wirklich, dass der Name allein zieht.
Das stimmt wohl.
Wie fandest du das denn, Kai? Du hast das bestimmt gefeiert, ne?
Ja, also ich habe wirklich nicht verstanden, was das sollte. Also es hat wirklich keinen Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Der wurde jetzt schon mehrfach präsentiert, okay, vielleicht macht er auch morgen, übermorgen was bei Raw After Mania, aber das, also ich fand, das war Quatsch, bin ich ganz ehrlich. Das hat mir absolut nichts gegeben. Was mich allerdings positiv überrascht hat, um es mal direkt vorwegzunehmen, ja, was heißt positiv? Ich hatte schon gewisse Erwartungen dran, aber nächstes Match, pass auf. Raw Women's Championship, Becky Lynch, Bianca Belair. Ich mache keinen Hehl draus, ich mag sie beide nicht. Fehde, ja, war okay, natürlich hier Haare abschneiden. Ich glaube, da kann David gleich nochmal schön was zu sagen über das generelle Erscheinungsbild der Becky Lynch gleich. aber ich wurde hier wirklich positiv überrascht, um es kurz vorwegzunehmen. Aber ich lasse erstmal David, weil ich glaube, jetzt kommt ein David-Monolog.
Jetzt kommt ein Monolog. Also erstmal können wir uns darauf einigen, dass Becky Lynch das Problem hat, dass die Schminkflinte immer auf WrestleMania gestellt ist.
Das weil, war echt.
Weil jeder WrestleMania hat ja halt ein Make-up, wo du denkst, so, oh, schlimm. Hier war das aber besonders schlimm, weil die nicht nur halt rot im Gesicht war, was halt schon strange aussah, sondern halt dann noch diese Frisur, die an, was ich, RTL-2-Serien Harz aber herzlich erinnert hat.
Also Mella hat es auch schön zusammengefasst. Es war so ein bisschen Joan Jett meets Nena und ich habe noch gesagt, meets bisschen Frisur von Heidi Klum.
Ja, da war so alles dabei. Man kann ja natürlich gerne eine andere Frisur haben, wegen der Story nana und so weiter. Dann Make-up auch. Aber das Problem ist bei Make-up, und das hast du im Matchverlauf gesehen, weil im Matchverlauf ging das Make-up weg. Zusätzlich zu diesem Make-up und der Frisur hast du halt noch ein Outfit, was du halt sonst nie trägst und was deine Statur komplett anders aussehen lässt. Und mein Problem dabei war, Becky Lynch sah nicht aus wie Becky Lynch.
Das stimmt.
Sie sah dadurch komplett aus wie eine andere Person. Das ist ein bisschen so wie WrestleMania 8, wo Ultimate Warrior rauskommt und du einfach denkst, das ist er nicht. Und hier war das halt auch so. Ich sehe gar nicht die Gesichtszüge wie sonst, die Statur wie sonst. Das bist du doch nicht. Und das hat mich echt, also erstmal vorweg, das hat mich mega positiv überrascht, das Match, aber das hat mich gestört und ich finde, das ist halt unnötig. Man sollte bei Make-up oder bei Outfits generell darauf achten, dass du die Person zumindest wieder erkennst, dass du erkennst von Weitem, ja klar, das ist Becky Lynch und nicht nur anhand der Musik, sondern einfach das, die hat ja nichts mit Becky Lynch zu tun. Bianca Belairs Outfit fand ich cool, weil das hatte einer auch im Discord richtig geschrieben, hatte ein bisschen was von so Beaten-Up-Charakter, so Street Fighter oder Mortal Kombat, die Schleife fand ich zwar schrecklich, aber die hat sie ja abgenommen, aber das Outfit war cool, passte zu ihr. Aber Becky Lynch, ich weiß nicht, was die da backstage sich gedacht haben. Also ich hoffe, die haben die Abschminkflinte gefunden.
Aber hatte Bianca auf ihrem Arsch stehen Beckys und dann so diesen Kussmund? Das finde ich irgendwie seltsam.
Ich habe ihr nicht so auf den Hintern geschaut, muss ich zugeben.
Ja, das war halt oft genug mitten im Frame so.
Nee, ich hab's nicht gesehen.
Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ich stimme übrigens Kai zu, ich mag beide jetzt nicht so sonderlich, obwohl ich da eher auf Beckys Seite war. Und ich muss sagen, ich mochte bei Beckys Entrance, wo da so kurz vorbeigezogen ist, quasi so die Geschichte von ihr.
Das war cool.
Das sah sehr cool aus. Ja. Und an sich dann dieser Entrance von Bianca mit der Kapelle von Marching der Band. Ja, von der Texas Southern University ist es, glaube ich, ne?
Texas State? Ich weiß es gerade nicht.
Ich dachte, es ist auch Texas State, aber sie haben Texas Southern gesagt. Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht, ja? Hier, komische
Marching Band halt, genau.
Ja? Denkst du, ist ja eigentlich ganz cool, sowas, ne? Aber dann kommt sie raus mit ihrem Grinsen und zeigt bald noch so auf sich so, hey, jetzt geht's um mich, ne? Und ich dachte mir in dem Moment direkt einfach nur so, boah, Becky, hau ihr in die Schnauze. Das ist für mich einfach kein Face. Ich kann die nicht mögen in ihrer Rolle. Es geht nicht. Ich versuche es jedes Mal wieder, aber nein. Ja, deshalb konnte ich auch in diesem Match nicht mit ihr mitleiden. Aber das Match an sich war ja so gut und so intensiv und hat auch diese ganze Story so schön zusammengefasst und komprimiert in diesem Match mit richtig geilen Kontersequenzen, dass ich trotzdem voll drin war und richtig viel Spaß hatte. Ich glaube tatsächlich sogar, dass es mein persönliches Match of the Night ist. Auch wenn ihr da wahrscheinlich nicht zustimmen werdet, ihr werdet da das Rollins-Match nehmen, nehme
ich an. Was? Ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist mit Abstand mein Match of the Night. Es war fantastisch. Es war
halt jetzt Becky gegen Bianca oder Rollins?
Nee, Becky gegen Bianca.
Ja, so.
Weil das Ding, ich hatte halt, ich bin auch kein super Fan von den beiden. Ich finde halt, Becky mochte ich vorher, aber jetzt halt Big Time Becky und das ist gekünstelte und immer derselbe Gesichtsausdruck, wo ich immer an Kai denken muss, wenn sie die Schnute zieht. Bianca funktioniert halt bei mir als Wrestlerin super, weil die im Ring fantastisch ist.
Ja.
Als Charakter ein Superstar halt gar nicht, weil ich diese Mimik und allein schon beim Reden dieses Kopfwackeln und die Körpersprache und ja, auch die Tränchen im Auge gerne mal, die man halt 48.000 Mal sieht und dann ist es halt irgendwie irgendwann mal auch zu viel. Ich mag das alles nicht, aber was beide halt geschafft haben, dass die gesagt haben, hör mal, Ringglocke läutet, jetzt geben wir es uns mal richtig. Und allein dieser Start, das war ja wie ein Feuerwerk. Die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr, direkt diese Intensität, die Brutalität. Du hattest ja auch im Grunde genommen, auch mir hat es gefallen, wie viele Pin-Versuche es gab. Eigentlich stört mich das, aber es gab ja 4 Milliarden Roll-Ups und so weiter. Hier passt es einfach, weil du das Gefühl hattest, es ist halt so knapp. Und jeder kleine Fehler kann halt es ausmachen. Ich mochte die Geschichte drin, diese Intensität, dass Becky halt auch immer ja ein bisschen mit ihrer Erfahrung durchkam, wenn Bianca halt ein bisschen unaufmerksam wurde. Bianca hingegen mit ihrer Athletik. Ich mochte total gerne den Kickout gegen Ende, als Bianca ausgekickt ist und Becky halt am Verzweifeln war. Und das war für mich ein WrestleMania-Feeling, weil das
übrigens,
war so.
Ja. Warte, ganz kurz dazu. Weil das ist eine Sache, die kann super nervig sein, dieses Rumheulen, wenn Cover nicht durchgeht, ne? Wenn man vorher noch nicht mal seinen Finisher gezeigt hat. Und wir hatten hier sogar direkt am Anfang des Matches den Manhandle Slam. Und ab dann hat ja Becky auch immer nachgesetzt. Und wenn man dann kurz vor Ende dieses zeigt, Mann, ich habe jetzt alles gemacht und bin jetzt verzweifelt, dann passt das verdammt gut. Wie hier, da mag ich das. Aber wenn Charlotte Flair so 3 Big Boots zeigt und Natural Selection und dann sich wundert, warum gewinne ich denn nicht? Dann nervt mich das.
Naja, obwohl ein Big Boot ist ja jetzt anscheinend ein Finisher, da kommen
wir. Das stimmt.
Aber hier ist auf jeden Fall gewesen, dass das war für mich Drama. Das war wirklich Drama auf der großen Bühne. Erstmal, es fühlte sich Big Time an und zwar direkt. Ein Kampf von 2 Superstars und bei diesem Kickout, das war wirklich Drama auf der großen Bühne, wo du einfach gemerkt hast, so, wow, ja, ich bin voll drin, was passiert jetzt? Und Beckys Charakter hat da richtig gut funktioniert. Bianca halt auch als diese Kämpferin, diese Fighterin, und eben halt nicht zu weich, sondern wirklich von wegen so, nee, ich halte gegen mit allem, was ich habe. Das Ding war von vorne bis hinten richtig gut gebuckt. Es war bis dato das längste Match, aber die Zeit verging rasend schnell, fand ich.
Ja.
Und bis auf die Outfits, beziehungsweise das Outfit von Becky Lynch und das Make-up und die Frisur und alles, was damit zu tun hat, habe ich absolut keinen Kritikpunkt.
Die hatten auch eine Mega-Chemie einfach zusammen.
Ja, absolut.
Ne? Das war so ein bisschen, wo ich skeptisch war am Anfang, ob die beiden so gut miteinander funktionieren. Denn wir hatten ja auch in der Vergangenheit öfters mal Becky Lynch-Matches, wo sie mit den Gegnerinnen nicht so gut harmoniert hat im Ring. Und das hier, das hat halt wirklich gepasst wie die Faust aufs Auge. Lass mich jetzt auch mal ausreden. Du hast gerade 8 Minuten gelabert.
Du sagst gerade Faust aufs Auge. Jetzt musst du es zumindest sagen. Sprich es an.
Was jetzt? Hä?
Als Becky diesen Sprung gemacht hat von der Ringecke und dann halt voll mit dem Schuh ins Gesicht.
Genau, du meinst es, wo der Senton nicht geklappt hat?
Ja, Faust aufs Auge.
Genau. Dann der Schuh aufs Auge, ja. da wollte ich vorhin noch drauf, das hatte ich auch vergessen. die beiden haben es auch geschafft, wenn eine Aktion nicht so hingehauen hat. Sie konnten es irgendwie immer abfangen.
Das stimmt.
Hat man zwar gesehen, dass es dann ein Abfuck war, das hatten wir ja auch am Anfang bei den Einrollern, genau, als du das angesprochen hast, wollte ich das sagen. Da hatte ja auch eine Aktion überhaupt nicht gepasst. Und sie sind dann aber fast nahtlos von diesem kleinen Botch, den sie da drin hatten, sind sie dann in eine Phase mit Einrollern gegangen, wo du das nicht so wahrnehmen konntest. Du konntest diesen Fehler nicht verarbeiten quasi, weil sie so schnell übergegangen sind und das retten konnten. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Und was man diesem Match halt einfach zugutehalten muss, das hatte keinerlei Längen. Das hat von Anfang bis Ende richtig funktioniert. Es war immer intensiv, es war flott und es hat Spaß gemacht. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung von den beiden. Und das wäre meiner Meinung nach auch ein ganz würdiger Main Event für diesen Tag gewesen.
Ich glaube, das haben wir alle gedacht danach, oder?
Ja, also geht mir ähnlich. Was man natürlich noch erwähnen muss, um komplett vollständig zu sein, es gab dann natürlich gerade nach dieser Hacke ins Gesicht so ein paar Probleme, dass du sehr stark gemerkt hast, wie Becky Lynch gecallt hat. Was aber, glaube ich, damit zusammenhing, dass dann wirklich Belair irgendwelche Probleme hatte, vielleicht zu sehen oder ein bisschen benommen war. Und daraus sollte man jetzt auch keinen Strick drehen. Aber ist ein Kritikpunkt, den vielleicht Leute anbringen können. Für mich ist es keiner, weil es immer noch Wrestling, da kann was schief gehen. Aber wie Chris schon gesagt hat, die haben da, wenn es kleinere Fehler oder Botches gab, haben sie da drum herum gearbeitet, haben es eingebunden, haben versucht, das Beste draus zu machen. Viele verschiedene Sachen. Auch, dass dann Belair das Armhör ansetzt. Ich bin immer großer Fan davon, wenn man Finisher klaut und es passt. Dieses Aufgreifen des Manhandle Slams natürlich, wo du auch dachtest, ach, das hat ja damals geklappt beim Summer Slam. Vielleicht klappt es jetzt wieder. So, das war wirklich einfach verdammt gut. Da kann ich nichts gegen sagen. Also, das hat Spaß gemacht, das hat mich unterhalten. Das war 19 Minuten, wie David sagt, die sind so zack im Flug vergangen. Ich war gut unterhalten, das hatte schöne Nearfalls. Also, ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß und ich kann mich nur anschließen. Wäre auch ein würdiges Main-Event gewesen, finde ich.
Big Time Becky hat Big Time gemacht.
Ja, Big Time
Becks. Big Time Becks.
Entschuldigung.
Ja?
Also, Becks muss ich mal an Bier denken.
Hab mal Respekt, Junge.
Hab mal Respekt vor Big Time Becks.
Ich schneide dir mal die Haare.
Also, so oft wie du über das Make-up und die Frisuren meckerst bei den Frauen, gerade zu Mania, ne? Ich möchte, wenn du irgendwann bei MannTV aufhören solltest, wirklich, dass du Stylist bei der WWE wirst.
Ich schneide mir jetzt selber die Haare meiner Frau auch schon manchmal.
Ja, siehst du kannst es ja anscheinend.
David Walz.
Aber ich habe keine Schminke. Sehr, sehr schön.
Ja, ich finde es halt schlimm, weil es halt manchmal einfach, es ist bei WrestleMania, irgendwie habe ich das Gefühl, die drehen Backstage komplett durch und denken sich immer, wir müssen mehr Farbe drauf machen, mehr Farbe.
Ich dachte mir aber schon, also ich habe von der Kickoff-Show, habe ich die ersten 5 Minuten gesehen, ne? Das ging halt über, weil ich hatte vorher, hatte ich die Hall of Fame nachgeholt, nach NXT, genau. Und genau dann ging quasi zeitlich die Kickoff-Show los. Und dachte ich, während ich mich jetzt bettfertig mache, lasse ich die mal laufen. Und da dachte ich schon, als ich Kayla Braxton gesehen habe, an diesem Paneltisch, welcher Farbenblinde hat der denn bitteschön die Augen zugekleistert? Und im nächsten Moment habe ich direkt dran gedacht, da kommen bestimmt noch ein paar Überraschungen bei den Wrestlerinnen. Und morgen schön Review mit David.
Ja, und freue mich auf heute Nacht. Also bei den Frauen-Fatal Four-Way Tag Team. Ich glaube, da wirst du richtig viel Farbe sehen. Ja. Apropos Farbe.
Ich finde, wir können so viel kritisieren, auch mit von mir aus Outfits und keine Ahnung was. Aber das Hässlichste an dem Tag haben wir jetzt gesehen, im nächsten Match. Wir kommen nämlich zu Seth Rollins zu To Be Announced. Und To Be Announced wurde zum Glück auch nicht announced, sondern die haben das sehr schön gemacht. Da wurde die Spannung aufgebaut, Rollins kam raus mit so einem Core-Entrance.
Der im Übrigen ganz komisch klang.
Wollte ich ja sagen, der eine Mischung aus komisch, aber trotzdem auch hatte was war. Ich fand den kacke, wäre es gelogen. Also, weil
ich mochte das.
Ich finde, das hatte was. Das wirkte am Anfang komisch, aber da waren sie da. Rollins Outfit auch wieder komplett bekloppt over the top, aber mag ich auch mittlerweile.
Er sah aus wie ein Magier, oder? Ja,
wie drüber ja, natürlich, das war wie ein Magier. Aber was ich geil fand bei ihm, ehrlich, ich bin ja nicht der größte Rollins-Fan, nicht so wie Kai, aber wie der diesen Entrance zelebriert hat und dieses durchgeknallte und psychomäßige, das war fantastisch.
Ja. Und auch das, dieses im Ring warten, also auch wenn man dann sich wirklich diese 30 Sekunden noch genommen hat und dann Rollins irgendwann sagt, so komm, jetzt lass mich nicht warten.
Zeit ist Geld.
Dann wird's dunkel und dann nur noch Spotlight auf Seth und dann wird's komplett dunkel. Ja, dann hören wir einen Satz, es gibt irgendwie nicht nur eine Wrestling Family oder sowas, ich weiß es nicht genau, weil das war ein bisschen schlecht abgemischt, aber danach ging's los. das richtige Theme von Cody Rhodes startet. Und der American Nightmare ist da.
Ja, Mr. Geiles Hals-Tattoo, wie du ihn
genannt hast. Mr. Geiles Hals-Tattoo, ja. Ist ein surrealer Moment, oder? Also das ist auch das, was alle im Discord geschrieben haben. Alle haben gesagt, ist cool, aber ist, also, nee, alle haben geschrieben, ist komisch. Cool oder nicht, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber alle waren sich relativ einig, dass man gesagt hat, es ist schon surreal, oder, David?
Ja, es war surreal, weil es halt vor allen Dingen der Theme-Song war, mit dem man Cody bei AEW verbindet einfach. Zumindest ich persönlich. Und
ja, und dann auch da drin ist hier dieses, die haben meinen Namen genommen, aber nimm nicht meinen Traum und sowas. Und bist so, Leute, bin wieder da.
Ja, bin wieder da. Alles vorher vergessen. Ich gebe zu, ich meine, ich bin ein großer AEW-Fan. Ich habe vorher gesagt, es ist absolut okay, wenn er dahin geht. Es ist absolut okay, wenn er zurückkommt, was immer er macht. Professioneller Sicht kann ich es absolut verstehen. Ich gebe zu, es war halt irgendwie schon cool zu sehen, dass halt die Crowd, alle haben den Theme Song sofort erkannt, also entsprechend weißt du, was sie sonst auch schauen. Der Pop war super. Es fühlte sich richtig, richtig groß an, WrestleMania-würdig. Aber ich muss zugeben, als halt die Rampe runterkam, ein bisschen war ein Teil von mir auch traurig. Es wäre nicht so gewesen, wenn er zu einer anderen Musik rausgekommen wäre. Wenn er zu einer Musik rausgekommen wäre, damals von WWE oder sonst was. Aber es war halt für mich die AEW-Musik. Und da war irgendwie so, schwang ein bisschen die Sorge mit, von wegen so, okay, mach das Ding, zieh es durch, aber jetzt bitte nicht am besten, darauf kommen wir nachher zurück, jetzt zu tun, von wegen so, ja, ich wollte schon immer hier hin und ich liebe diesen Ort mehr als alles andere und wie ein Fußballer machen würde und ich küsse das Wappen. In dem Moment habe ich einfach nur gedacht so, ey, bitte jetzt nicht das. Da hatte ich irgendwie ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Sorge kam da auf, aber als er zum Ring kam, der Pop war gigantisch, als er im Ring stand mit Rollins und einfach mal noch gar nichts passiert ist, das war großes Kino, das hat mega funktioniert. Da hat man gedacht, jetzt geht's richtig ab, das wird WrestleMania-Feeling ohne Ende, weil das war es zu dem Moment. Und dann, Chris, wie fandest du's?
Ich fand's erstmal so das Ganze drumherum fand ich echt gut. Es hat Spaß gemacht. Wir haben ja auch in der Preview gesagt, dass, also Kai und ich haben gesagt, Cody, ja, das Große ist halt, da kommt der AEW-Mitgründer, aber er ist jetzt nicht der Riesenstar in unser beider Augen. Aber wo dann dieser Entrance da war und er kommt, das vergesse ich zumindest immer mal wieder, bis dann so große Matches anstehen, der hat halt schon eine gewisse Ausstrahlung. Und ja, absolut riesiger WrestleMania-Moment. Und auch wie Rollins das verkauft hat mir sehr gut gefallen. Beim Match selbst, weil du hast jetzt so viel gesagt, was man vielleicht noch höchstens dazu sagen kann, du sagtest, sie haben alle sein Theme erkannt und sind dementsprechend abgegangen. Ich glaube, das war auch dann das Beste, dass er bei WrestleMania debütiert ist, wo halt ein Stadion voller Wrestling-Fans ist. Wäre es bei irgendeiner Raw gewesen, hätte das schwer sein können. Aber jetzt das Match selbst hat mir gefallen, war ein sehr gutes Match. Aber ich habe eine Zeit gebraucht, um reinzukommen. Ich fand den Beginn nicht ganz so packend. Es kam dann irgendwann der Punkt, wo sie auf einmal direkt eigentlich 2-3 Gänge höher geschaltet haben. Und zum Beispiel da diese Sequenz mit dem Suplex-Kontern, bis sie dann den Suplex da über die Ringseile rausgemacht haben. Da ging es dann so richtig los. Und da war ich voll drin und es hat richtig Spaß gemacht. Aber es hat ein paar Minuten gedauert bei mir. Wie sieht der Kai das?
Ähnlich. Also, ich mochte es natürlich, dass er direkt am Anfang dieses Stardust-Ratschlag gezeigt hat, ne? Weil gedacht, ach, guck mal, man vergisst doch nicht, es ist immer noch ein Teil von ihm. Das fand ich ganz charmant. Aber auch da verweise ich wieder an den Live-Chat im Discord, weil David und ich häufig nicht einer Meinung, aber an dem Abend so ein bisschen Brüder im Geiste, muss ich sagen. Weil just in der Sekunde, in der ich schreiben wollte, so wirklich zündet das Match gerade aber noch nicht, hat David geschrieben, irgendwie holt es mich gerade noch nicht so ab. Und das Problem hatten mehrere Leute. Also klar, natürlich, am Anfang ist erstmal dieser große, krass, Cody Rhodes ist da, Moment. Aber danach hat's gebraucht, um reinzukommen.
Ich glaube, sie haben diesen Moment überschätzt, oder? Dass das noch länger braucht bei den Zuschauern. Aber der war eigentlich schon ein paar Minuten früher verpufft und man dachte sich, ja komm, jetzt gebt mal ein bisschen Gas hier.
Ja, genau. Also Olf wird jetzt wieder sagen, ja, so ein Match muss ja auch aufgebaut werden, es kann nicht nur alles top sein. Aber ich finde wirklich, so, das hätte man so ein bisschen kürzen können, weil ich muss auch sagen, die zweite Phase oder so das letzte Drittel hat mir sehr viel Spaß gemacht, da waren tolle Aktionen drin, auch wenn da nicht alles sauber war, zum Beispiel dieses, wo sie so in der Brücke ineinander aufstehen wollten, was nicht geklappt hat, haben sie dann aber auch super gut drumherum gearbeitet, kein Problem. Das mochte ich, mochte diesen Cody-Cutter, das war ein cooler Move, oh, viele verschiedene gut, ja. Sachen, der Pedigree natürlich auch, also da war vieles Unterhaltsames dabei. Aber es hat auf jeden Fall gebraucht, oder David?
Ja, bei mir so 15 Minuten, würde ich sagen. Also so zwei Drittel hatte ich Riesenprobleme reinzukommen. Ich fand, schwer zu erklären, ich würde es halt nicht sagen, dass es schlecht war. Es war halt für mich kein Match-Feeling, sondern ja, ich sehe halt hier einen Move, da einen Move. Es dümpelte so vor sich hin, ohne dass du jetzt halt merktest, ja, was erzählt ihr mir jetzt genau? Was wollt ihr jetzt? Und du hast halt auch gemerkt, diesen Anfangsmoment, dieser Megapop, der ebbte auch relativ schnell ab. Also in den nächsten Minuten wurde es halt immer leiser. Irgendwas war halt richtig leise, was ich überraschend fand, wo ich dachte, oh, ei, ei, ei. Wenn das Vince sieht, ist nicht, dass er die Lust direkt verliert an Cody.
Am Montag bei Roderick wieder Stardust.
Ja, ich meine, man kennt Vince und wenn man halt, es gibt ja einfach diesen einen Moment beim Comeback, so wow, oh mein Gott. Aber das Entscheidende ist ja, ob du dann anschließend das wieder halten kannst, diesen Pegel. Und das konnten beide anfangs nicht. Ich fand, damit mache ich mich jetzt unbeliebt, Rollins ist im Ring fantastisch. Eigentlich habe ich gedacht, das ist der perfekte Gegner, aber ich finde, beide hatten irgendwie auch am Ende, wo es deutlich besser wurde, da wurde es halt echt gut, hatten irgendwie nicht so die richtige Chemie miteinander. Das fühlte sich irgendwie an, es würden halt zwei Wrestler von zwei verschiedenen Companies gegeneinander wrestlen zum ersten Mal. was ja auch der Fall ist, irgendwie.
Ja.
Aber ich hatte halt keinen richtigen Flow. Auch am Ende, wo es halt richtig dann losging, da ging wirklich, wie Chris richtig sagt, so zwei, drei Gänge nach oben geschaltet. Da wurde es intensiver, schneller, mehr Drama. Definitiv. Da hatte ich auch wurde ich deutlich mehr unterhalten, ich war besser drin. Das hat Spaß gemacht, aber auch selbst da fand ich, wirkte das halt nie so wie aus einem Fluss. Sondern du hattest immer wieder so irgendwelche Stotterer drin. Das fand ich ein bisschen schade. Dass Cody am Ende gewinnt, ja, ist richtig und wichtig auch. Rollins hat viel gegeben, der hat super verkauft, aber ich nehme es vorweg, das Match hat halt mich nicht abgeholt und es war für mich ein Downer, weil ich finde, dass beide viel, viel mehr können.
Boah, also ich stimme mir bei
vielen also zu. Also Downer ist nur, nicht von wegen auf der Karte im Vergleich zu anderen Matches, sondern einfach nur, das hatte einfach viel, viel mehr Potenzial und das blieb halt für mich viel zu weit hinter den Möglichkeiten zurück.
Ich weiß nicht, was die Möglichkeiten mit den beiden sind so. Ich glaube, da müsste man auch ein bisschen sehen, wie sie länger miteinander arbeiten. Das hier also, ich finde, du hast es genau richtig getroffen, dass du sagtest, ist erst so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Und ich finde auch, die haben anfangs nicht viel Chemie gehabt. Die haben sie sich aber erarbeitet. Und da, wo sie dann hochgeschaltet haben, fand ich das auch echt ein gutes Match. Also, du scheinst ja ein bisschen enttäuscht zu sein. Ich fand, das war echt gut. Und das war auch WrestleMania-würdig. Also da waren ein paar richtig gute Aktionen drin. Also dieser Suplex übers Seil zum Beispiel. Auch wie
den finde ich immer fies.
Dann der Inverted Superplex
der war super.
Zum Schluss.
Der war auch
der war richtig geil. Der Springboard-Cutter da war super. Auch so, wie Rollins den Trash-Talk im Ring gebracht hat. Welcome back to the Big Leagues, Bitch. Ne? Da musste ich so lachen. Das hat richtig Spaß gemacht, weil ich diesen Heel-Charakter Rollins auch so mag da. Und diese Phase, wie Cody halt auch leidet in dem Match, fand ich gut gemacht dann hinterher. Und das Finish fand ich saumäßig stark. Also wir hatten ja vorher in dem Kampf, dass Rollins aus den Crossroads rausgekommen ist. Und dann zieht Cody halt richtig durch, bringt zwei Crossroads und geht dann eben in die Hommage an Dusty über, zeigt den Bionic Elbow und dann noch mal ein Crossroads zum sicheren Sieg. Fand ich ein richtig geiles Finish. Und das hat mich komplett abgeholt. Deshalb würde ich schon sagen, dass das ein gutes Match war. Es hat halt einfach so ein bisschen gebraucht, bis es richtig angelaufen war.
Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass dieses hat ein bisschen gebraucht, bei mir halt so zwei Drittel waren. Und wenn man bedenkt, dass es das längste Match der Card war. Wie gesagt, die letzten Minuten, die waren gut. Das Finish war auch gut. Da habe ich gar nichts zu meckern. Die Aktionen waren gut. Nur halt, ich glaube, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die ersten 15 Minuten halt runtergebrochen wären auf 5. Schneid da die ersten 10 Minuten oder irgendwas innerhalb vom ersten zwei Drittel 10 Minuten weg. Bin ich voll d'accord. Da sage ich, gutes Ding. Aber das war einfach, das vor sich hin plätschern ging halt sehr, sehr lang.
Also ich glaube, es waren eher so vielleicht 7-8 Minuten, wo es nicht gezündet hat. Aber wer weiß. Aber ich fand es schon echt gut. Also das hat mich mehr mitgenommen, als ich es dachte, wo ich bin da eher so smartmarkig arrogant rangegangen. Ja, wir wissen doch eher alle, dass jetzt irgendwie Cody kommt.
Ich habe mich gefreut.
Na, war gut. War richtig gut. War tolles WrestleMania-Match. Kein Main-Event, aber das zweitbeste Match auf der Card, fand ich.
Das sehe ich auch so. Aber ich hatte trotzdem auch hier mit meinen Problemen jetzt nicht so extrem wie David. Ich glaube, ich bin da ziemlich in der Mitte. Also ich fand es nicht so schlimm wie David, fand es aber auch nicht so gut wie Chris. Ich mochte auch dieses Rumdümpeln nicht. Die Endsequenz, die ich jetzt wirklich so auf 5 Minuten festlegen würde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das mochte ich. Und ich hoffe aber, dass wir von den beiden nochmal ein Match bekommen werden. Also ich glaube, die können auch noch ein besseres Match zeigen.
Gerne mit Stipulation auch.
Genau, auch gerne mit Stipulation sowas. Jetzt muss ich trotzdem noch mal, also ich hätte jetzt gerne noch mal so die Meinung zu dem Cody Rhodes Comeback, unabhängig von dem, oh, das ist schön und das ist ein toller Moment und WrestleMania würdig, weil zum einen, ich fand dieses Ringküssen, ne, das ist wie der Leihspieler, der ausgeliehen wird und beim ersten Abpraller-Torwarter schießt, im 5. Spiel dann direkt das Wappen küsst und in die Kurve rennt. Das fand ich so geisteskrank anbiedernd, dass es schon wieder zu Cody Rhodes gepasst hat, weil ich finde, so ist er auch einfach, meiner Meinung nach. Und dann auch wieder diese Promo, die er dann Backstage gehalten hat, die noch so hochkam, wo dann auch wieder emotional wurde und klar, ich bin hier und mein Vater ist ja auch, ich glaube das auch, dass dann das die wichtig ist. Aber Mann, ein Cody Rhodes muss nicht immer anfangen zu heulen. Also, das ist auch so, alles mit Kalkül, finde ich. Alles, was der macht, wirkt auf mich so kalkuliert. Was auch so ein Problem dabei ist. Und ich find's so doll geheuchelt, ne? Mit dem immer sagen, oh, WWE, so böse, so böse, so böse. Aber Leute, ich lieb einfach Geld. Und deswegen bin ich jetzt hier, also von dem, was ich da sehe, ich kenne den ja nicht privat, aber von dem, was ich sehe, mag ich den vom Typen her wirklich null, ne?
Ja. Du, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich finde, du hast das sehr gut ausgedrückt. Da stören mich auch einige Sachen dran. Aber diese Heuchelei, die hat man an vielen Stellen gehabt. Also sagen wir es auch mal so, auch dein guter CM Punk, als er da angefangen hat, bei Fox über WWE zu diskutieren, da in diesem Panel, das war auch geheuchelt. Das war halt auch, ich nehme das Geld. Ne?
Natürlich.
Davon hat man halt in dem Business schon immer sehr viel gehabt. Anscheinend ist Cody halt auch in der Hinsicht oldschool.
Ja. ich unterscheide da nochmal ein bisschen. Ich finde zum Beispiel, er hätte ja alles machen können. Das Match ist, macht danach eine Promo und so weiter. Alles schön und gut, kann ich mitleben. Aber halt dieses, es gibt halt einen Punkt, wo du sagst, so, ja, das ist jetzt so, sich gut stellen mit dem neuen Arbeitgeber. Oder halt, was Kai sagt, dieses sich anbiedern. Aber auf ein Level zu kommen, wo da halt dieses Anbiedern halt bei mir auch ankommt als Zuschauer und ich einfach nur denke so, ich finde das gerade ein bisschen schlimm zu sehen. Und das war dann halt wirklich dieses Matte-Küssen mit der Promo. Er muss auch nicht immer weinen, aber meinetwegen soll er das machen, komme ich noch mit klar. Aber es hat halt gefühlt, war das irgendwie so, ich mache alles, was ich vorgemacht habe, es gab es nie und ich küsse deinen Hintern, wenn es sein muss.
Das war dein halt, Auge.
Ja, ich küsse deine Augen, dein Wappen und dein Hintern. Das war halt einfach wirklich diese Level überspringen zum Anbiedern. Und wenn er damit Erfolg hat, ist okay. Ich finde, er hätte es auch nicht gebraucht. Ich glaube, das ist das, was mich stört. Ich finde, er hat vom Standing her mittlerweile so ein großes, dass er es gar nicht nötig hat, sowas zu machen. Und es wäre ihm auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn er es halt nicht gemacht hätte. Er hat es halt aus Kalkül gemacht, natürlich, und es wirkt halt sehr gekünstelt und es war halt unnötig. Und selbst bei den Fans hast du halt sehr gemischte Reaktionen in dem Moment gehört und das kann ich absolut verstehen, weil ich einfach nur dachte, das musste jetzt nicht sein. Das stand auch bestimmt nicht in dem Skript. Das machst du jetzt halt mit Kalkül, aber lass es weg und dir fehlt nichts, aber du machst halt nicht noch was kaputt.
Du, stimme ich dir vollkommen zu, ne? Aber ich glaube, genau deshalb passt Cody als Wrestler-Typ besser zur WWE bald als zu AEW, die doch immer sehr authentisch in ihrem Auftreten wirken oder zumindest authentisch als WWE. Und da kommt eben auch das zur Sache, was ich vorhin angesprochen habe. Nicht nur bei den Gimmicks, auch so bei ganz, ganz vielen Sachen, ob bei Fädenaufbau, bei sonst was. Ne? WWE ist bei vielen Sachen zu gewollt in allem. Und das hier war halt auch so. Das war einfach eine Nummer zu viel. Und das ist oft, was bei WWE den Fans auffällt und was die WWE gar nicht merkt, dass die Fans es genau wahrnehmen, dass gerade kreierte Momente, Gimmicks, was auch immer, einfach zu gewollt sind. Und es nicht natürlich wirkt.
Er hat ein bisschen was von Twice in a Lifetime, wo es am Ende noch ich reiche deinen Arm nach oben. Nein, ich halte deinen Arm nach oben. Du bist der Coolste.
Ja, ja.
Das ist halt einfach schwierig.
Wisst ihr, wer der Coolste ist? Undertaker. Der kam nämlich raus. Hall of Fame Class 2022. Und das war ein schöner Moment. Also, wo du gemerkt hast, also es gab ja nochmal diesen Zusammenschnitt, der Speech vom Undertaker, die sowieso ganz toll war, die sollte man sich auch anschauen, finde ich. Das ist wirklich eine Empfehlung. Generell den Undertaker so reden zu hören und wie er dann redet, als er den Hut nochmal aufsetzt. Zwei verschiedene Personen. Auch wenn mir dieses Never Say Never ein bisschen Angst gemacht hat. Also bitte mach wirklich nichts mehr Undertaker, das wäre ganz toll.
Als bei Cody das Licht ausging. So 10% in der Halle haben nur gedacht so, ist bitte nicht der Gong.
Warum nicht der Fiend? Aber ich muss dir auch nochmal sagen, du hast, also, oder wir haben ja auch häufig kritisiert, es gibt weniger Stars, es gibt nicht mehr diese Larger-than-Life-Leute. Und als du dann siehst, dass da alleine dieser Mann, es geht der Gong an, es kommt also runtergebrochen, ne? Extra jetzt bewusst unsere Patsch formuliert. Es kommt dieser alte Mann da in seinem Anzug raus, Kopf rasiert hinten den langen Zopf dran und alle, die da in dieser Arena sitzen oder die auch vorm Fernseher sitzen, denken sich, Mann, Legende ist gar kein Begriff für den, der da gerade steht. Und dem liegt diese ganze Halle zu Füßen. Der macht nur die Hände hoch und alle rasten aus, geht nach links und alle freuen sich und also das war ein sehr schöner Moment, fand ich.
Bei der Hall of Fame, ja. Ich fand seine Rede sowieso gut. Was ich unfassbar genossen habe, waren diese ja langen Minuten eigentlich, in denen er gar nichts gesagt hat, sondern das einfach so aufgesaugt hat und Mensch war. Du merktest, der hatte halt 30 Jahre dieses Gimmick, was ja eben ein Gimmick ist, in dem er keine Emotionen zeigen konnte. Und er hat das richtig genossen, an diesem Moment den Fans seine Emotionen auch frei zeigen zu können, wie er das wirklich wahrnimmt und was ihm das bedeutet. Und das fand ich war ganz, ganz groß.
Ja, auch die Standing Ovations bei der Hall of Fame, das gab's noch nie. Also ich habe noch nie gesehen, dass das so abgegangen ist, so lange halt. Und du hast halt ihm wirklich gesehen, dass es hat ihn berührt. Je länger das ging, je mehr Chance kam, und da kamen ja auch immer respektvollere Chance. Das hat ihn berührt und wir haben das genossen beim zuzugucken. Also wir saßen auf der Couch und haben nur gedacht, ja, komm, das hast du dir verdient. Ja, das auch. Und es hörte nicht auf, dann ja, das auch. Und dann bei WrestleMania, du kommst einfach raus als Legende und es reicht einfach nur, dass du, wie Kai richtig sagt, die Hand hebst und einfach nur alles, ja. Das war ein richtig schöner Moment und den hat er sich auch verdient. Mehr als jeder andere. Ich glaube, da wird jeder Wrestling-Fan dann sagen, wie bei Kai, das war einfach was fürs Herz.
Ja, absolut. Also das fand ich wirklich schön und das ist, so einen Typen wird es nie wieder geben, ne? Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine ganz eigene Sache.
Ja, oft wir, kopiert, nie erreicht, ne?
Das stimmt. Kommen wir zu einem, ich nehme es direkt vorweg, zu einem Downer, wo David sich auch wieder sehr viel über Ringgear auslassen wird. Deswegen gar nicht umschweife. SmackDown Women's Championship Match. Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. David, stage is yours, wie Uri Geller sagen würde.
Erst einmal möchte ich vorab sagen, ich fand es schön, dass bei der Kickoff-Show jeder Fan, den man gefragt hat, ja, für welchen Wrestler bist du hier? Irgendwie jeder sagte Ronda Rousey und du dachtest, ja, natürlich, klar, wer wollte das weiß machen? Rick schwierig, Boos, Junge. Dann standen halt beide im Ring und du dachtest so, ja, rufen sie Boo oder Boo Earns. Sie haben Boo Earns gerufen. Und beide hatten halt Wrestling Gears. Man kann ja tragen, was man möchte, ist schön und gut. Ist nur problematisch, wenn halt Ronda Rousey halt bei jedem Match nicht nur das Höschen zupft, das kann man ja machen. Hat sie bei MMA auch gerne mal gemacht. Aber halt am Top die ganze Zeit zupfen, und zwar, weil man Angst hat, dass was rausspringt. Und das zu Recht, weil sie hatte halt mehrfach knapp den Moment. Und dann Charlotte dachte, ja, den Moment hätte ich auch gern gehabt, weil ich habe ihn verpasst. Da sprang halt mal alles raus. Und ich verstehe es nicht, wie halt, die haben ja Modeberater backstage, beziehungsweise Leute, die halt das wirklich auch schneidern, dass du Frauen mit Tops rausgehen lässt, wo du weißt, da braucht man nur eine bestimmte Haltung haben, da springt was raus. Und da muss man halt die Wrestlerinnen halt schützen. Bei Charlotte ist es halt gleich dreimal passiert, wo ich dann auch ein bisschen Hass auf den Ringrichter hatte, weil der beim ersten Mal einfach locker über eine Minute brauchte, um das zu realisieren, ihr mal zu sagen und sie zu schützen. Die Regie hat es auch nicht gescheckt. Fand ich super. Ich verstehe es nicht. Du weißt einfach, man bewegt sich beim Wrestling so sehr, da sollte man doch irgendwie zumindest sicherheitsmäßig das so verpackt haben, dass es nicht passieren kann, eben damit sowas nicht Gesprächsthema ist, wie bei uns, weil ein alter Mann dann darüber reden muss, dass...
Darf ich dich kurz was fragen?
Ja.
Wie war das denn bei der Live-Ausstrahlung? Hat man da was gesehen? Wie wurde drauf reagiert?
Du hast es dreimal gesehen. Also wenn du, sag mal einfach so, bei TV Total gab es ja Nippelalarm. Den hattest du hier gleich dreimal. Was sie einmal gemacht haben, war, die haben den Screen geblackt, also schwarz gemacht, was eigentlich eine ganz gute Idee ist. Blöd ist dann nur, wenn die Regie sagt, hör mal, für eine Sekunde machen wir nochmal an und du dann einfach mal alles siehst, um es dann wieder auszumachen.
Also ich kann nämlich sagen, in meiner Fassung, da ging dieser Blackscreen viel länger dann. Ich habe keinen Nippel gesehen. Vielleicht habe ich auch irgendwie einfach dann mal nicht aufgepasst und dass ich genau da hingeguckt habe. Aber ich weiß quasi nur durch unseren Headlock-Chat, dass da Nippelgate in diesem Match war.
Ja, das wie gesagt, gab es dreimal. Einmal, als sie lag, einmal, als sie in die Ringecke fiel. Da ging auch der Ringrichter direkt zu ihr hin, dankenswerterweise, zum Glück. Und hat da schnell reagiert, hat es ihr sofort gesagt. Die hat dann zurechtgezupft, Regie hat weggeschaltet. Und dann beim dritten Mal gab es den Blackscreen. Es ist halt, wie gesagt, da musst du halt einfach die Wrestlerinnen schützen. Die können ja nichts dafür. Also nicht mal im Ansatzweise was. Aber du kannst halt nicht Frauen rausschicken, die halt die ganze Zeit Bammel haben müssen, dass was rausrutscht, nur weil das gut aussieht. Nee, das geht nicht. Ich muss aber vorweg sagen, bevor jetzt Chris wahrscheinlich sagt, hey, das war ein gutes Match. Ich mag Ronda Rousey im Ring. Ich mag total diese Intensität. Ich mag es, wenn sie halt einen Überwurf macht oder so, weil das immer so eine extreme Wucht hat. Ich habe viele Matches von ihr echt gemocht und ich fand, beide hatten absolut keine Chemie. Das war so unsauber gewirkt, und zwar nicht von Ronda allein, sondern Charlotte hat richtig oft Moves unsauber ausgeführt oder mal auch einen Sprung komplett verkalkuliert. Ich fand, das Match war schwierig zu gucken. Jetzt dürft ihr.
Chris.
Hast du gerade ernsthaft gesagt, bevor ich komme und sage, das war ein gutes Match?
Ja, weil momentan haben wir die Streak hier.
Was hast du denn irgendwie geraucht heute?
Nur das gute Zeug.
Ja, also das muss sehr gut sein. Nee, ich fand das Match sloppy as fuck, ganz ehrlich. Das war die Enttäuschung des Abends. Also ist jetzt nicht so, dass mir beide Wrestlerinnen da viel geben. Haben wir auch in der Preview drüber geredet. Ich mag die beide nicht sonderlich, aber man konnte davon ausgehen, dass das hier groß wird, dass das intensiv wird, dass das ein gutes Match wird. Und das war es nicht. Es war absolut enttäuschend. Ich fand die Struktur des Matches nicht gut. Sie haben irgendwie teilweise nicht den Punkt gefunden für Übergänge. Es war irgendwie nicht gut erzählt, einfach im Ring, fand ich. Dazu dann eben auch viele kleine Abfucks. Und es wirkte einfach nicht richtig sauber und nicht koordiniert. Und den beiden hätte es irgendwie gut getan, da vorher ein bisschen mehr zu rehearsen oder so. Denn wie du schon sagtest, da kam nicht wirklich Chemie auf. Und ich habe wirklich Probleme, mich an herausragende Sachen in diesem Kampf zu erinnern. Was ich mochte, war am Anfang, wo Charlotte schön heelisch agiert hat und dann hinter dem Rücken vom Ringrichter so hervorkam, um Ronda eine zu verpassen. Aber ansonsten, es ist auch irgendwie viel vor sich hingeplätschert. die Moves von Ronda fand ich auch noch sloppier als vorher. Und ja, irgendwie, so intensiv die Fehde war, so wenig kam davon dann in dem Match irgendwie rüber. Klar, das machte dann von der Story her Sinn, dann auch mit dem Ankle-Lock und auch als Ronda dann hinterher den Figure 4 ansetzte. Das war jetzt nicht schlecht, aber irgendwie haben die da so, ja, so rumgebotscht, dass irgendwie der Funke gar nicht übergesprungen ist. Das ist weit, weit, weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben, das Ding. Und dass dieses Match dann halt auch noch mit einem verkackten Big Boot beendet wurde, das war dann wirklich die Kirsche auf der Scheißsahne.
Wir hatten ja den Fall, dass eigentlich Ronda Rousey gewonnen hätte. Sie hat dann ja Charlotte zum Tappen gebracht, aber Charles Robinson hat ja schon einen saftigen Spear kassiert von Charlotte. Also das war jetzt kein verkehrter Ref-Bump, meiner Meinung nach. Und dann gibt's natürlich, wo dann Ronda sagt, ach Mist, der hat ja gar nicht mitbekommen, will den Ref aufwecken. Es gibt den Finishing Big Boot 1, 2, 3, was auch ein komisches Finish war, meiner Meinung nach, weil Ronda danach auch relativ schnell wieder aufgestanden ist.
Sofort, eine Sekunde später war also, die wieder da.
Was auch nicht so viel Sinn gemacht hat. Deutet jetzt auch so ein bisschen darauf hin, dass wir ein Rematch kriegen zwischen den beiden.
Oh, bitte nicht!
Was ich auch nicht wirklich brauche, weil ich fand das nicht vernünftig von den beiden. Also weil vielleicht hatten sie auch einfach einen schlechten Tag. Kann natürlich auch sein. Ne?
Vielleicht man weiß die sich auch gegenseitig richtig scheiße und hatten keinen Bock zusammen zu worken. Ja.
Aber was mich auch gestört hat, also passt gar nicht zu mir so eine Aussage, das ist eher so eine Olf-Aussage, aber ich hab's nicht verstanden. Ronda Rousey macht da ihre Body-Shots und macht diese Judo-Hip-Tosses. Und dann ist, in Anführungsstrichen, der Finishing-Move ein Ankle-Lock auf den Fuß, der seit 3 Jahrzehnten nicht bearbeitet wurde in dem Match. Also, das hat ja auch keinen Sinn gemacht. Also, meine Güte, ne, ich lieb Young Bucks-Matches, die müssen auch keine Psychologie haben. Aber das ist doch auch Quatsch, oder?
Absolut.
Also,
von beiden Seiten im Übrigen. Ja, Charlotte hat ja auch nicht irgendwie zielgerichtet was bearbeitet, sondern es war halt einfach, der eine Move ging mal nach oben, der andere nach unten.
Ja, wir machen mal das, machen mal dies, machen mal jenes. Also.
Also ging es euch auch so, bevor ihr es geschaut habt, allein vom Angucken der Card, hättet ihr gedacht, dass Charlotte gegen Rousey das größere Damentitel-Match ist, oder?
Absolut.
Ja, natürlich. Ich habe auch gedacht, dass das Match gut wird. Also jetzt nicht fantastisch, sondern einfach, ich habe gedacht, immer, das wird so richtig intensiv, brutal, auch Drama.
War ja auch das, aber was ein bisschen als Main Event gehandelt wurde, als es noch nicht hieß, Kevin Owens Show ist Main Event. Mhm. Und also hier kann meiner Meinung nach kannst du froh sein, dass das nicht das Main Event war.
Ich wollte gerade sagen, ich habe im Discord gemeckert wie ein Rohrspatz, dass ein Title-Match nicht der Main Event ist, sondern halt ein Segment, wo ich noch dachte, das wird ein Segment.
Weil ihr alle blöd seid, kommen wir gleich zu.
Wo ich dann auch sagte, wie man das anders machen kann, wie man das als Match machen kann. Aber selbst da habe ich gesagt, nee, eigentlich muss der Titel nach oben. Aber ich bin jetzt froh, dass es nicht so ist, weil wenn du so, vor allem auch noch mit so einem Finish, dann aus einer WrestleMania gehst, besonders aus Tag 1, das wäre schwierig gewesen. Und Bianca und Becky hätten ganz klar dann eher den Main-Event-Spot verdient gehabt, wenn man gewusst hätte, was da passiert. Man hat halt auf die großen Namen gesetzt. Und ich gebe zu, ich bin da auf den Leim gegangen. Ich war schon so, dass ich Bock hatte auf das Match. Aber es war wirklich nicht schön anzugucken. Und für mich persönlich ging es halt auch einfach viel zu lang. Ja. Weil einfach nichts passierte von Wert. Also es passiert halt da mal was. Du hattest einen schönen Spot in der Ringecke, wo halt Wanda sich aufzog, dann halt mit dem bösen Blick. Jo, mag ich, aber irgendwie hatte halt, so die meisten Moves hatten gar keinen Wert.
Ja, das war auch mein Problem. Also ich fand, das war hier sehr enttäuschend, um es abzuschließen.
Ja, Enttäuschung der Show für mich, ganz klar.
Also anhand der Erwartungen gemessen, das
definitiv. Ja, sicher, der Opener war vermutlich dann das Schlechteste auf der Card, aber wie gesagt, auch die Verletzungen und alles. Aber da hatte man halt auch keine Erwartungen dran.
Ja, ne? Genau, eben, das ist das Problem.
Die stehen halt nicht im Co-Main-Event. Es ist WrestleMania, je länger man nach hinten kommt, desto größer muss es halt sein. Oder du hast halt dir diesen Platz erarbeitet, den andere wollen. Also musst du auch abliefern. Ja, klingt jetzt gemein, aber ist ja einfach so.
Und das haben sie hier nicht geschafft. Ja. Was ich absolut nicht verstehen kann, ne? Wie Leute, die nicht so schlau sind wie ich, denken können, dass im WrestleMania Main Event ein Segment steht. Wie man sagen konnte, auch wie Chris, der noch in der Preview meinte, das stimmt überhaupt nicht, mich persönlich angegangen ist, weiß
das habe ich ja überhaupt nicht so gemacht.
Ich kann mich da genau dran erinnern.
Habe ich nicht gesagt, kann gut sein, aber dann bin ich gespannt, wie sie es machen, weil.
Nee, du hast gesagt, Kai, du hast keine Ahnung.
Von Stone Cold, ja. Nacken und so.
Vielleicht.
Ja, du, hör mal, das kommt auch daher, dass ich schon viel älter bin als du. Ja, ich kenne seit Stone Cold zurückgetreten ist quasi diese ganzen Gerüchte, ja, kommt da nochmal, und dann hieß es immer wieder, nee, geht nicht nacken. Ja, ja, und
auch seine Aussagen von mir, werde ich nie machen, niemals ganz machen.
Genau.
Ich kenne mich einfach mit Leuten aus, die sagen, ich komme nicht mehr.
Wenn ich was machen würde, dann würde ich das nur mit Jericho machen, weil dem vertraue ich zu 100%, ne?
Ich möchte aber nur darauf hinweisen, dass ich im Discord, und da war Kai dabei, und das habe ich schriftlich, 12 Minuten bevor das losging, hatte ich dann geschrieben, wenn es schon Main Event ist, dann müssen sie es halt so machen, dass Kevin Owens ihn herausfordert und Stone Cold sagt, okay, dann machen wir jetzt einen.
Ja gut, man wusste aber auch schon seit Dienstag, dass es Main Event ist, also von daher.
Das wusste ich nicht, ich habe ja nichts gelesen, ich will mich ja nicht spoilern lassen von irgendwas. Na gut,
das ist schlau. Das ist dann nachvollziehbar. Aber ich habe es von Anfang an gesagt, es kann hier nicht nur bei einem Segment bleiben. Und da spätestens, als man dann gesehen hat, wie Kevin Owens rauskam, so, ach, der ja, ist
da wusstest
so
du schon Bescheid.
Ein bisschen zum Kämpfen angezogen. Da habe ich sich gedacht, wird vielleicht mehr. Und es war hier natürlich wieder so ein bisschen die typische Promo, Texas ist doof, SU, this is the worst town I've ever been in. Texas, blöd, doofe Hüte sowieso,
Stiefel. Aber komm, das hat er sehr witzig gemacht.
Natürlich, klar. Aber es ist halt das, was ich meine. Ich sitze hier in Nordrhein-Westfalen in Essen, bin ich so, Junge, verjuckt mich Texas. Also,
du hast aber auch gemerkt bei der Crowd, so völlig, okay, was willst du überhaupt? Die Hälfte von uns gehört gar nicht zu
Texas. Aber ich finde, du hast gemerkt, die Crowd hat es trotzdem mitgespielt.
Genau, du hast halt mitgespielt und hast halt gemerkt, ja komm, erzähl einfach, lass sie mal rauskommen.
Genau, weil sie gesagt haben, das ist jetzt hier gerade meine Aufgabe, ne? Und das mochte ich dann auch. Und als dann das Glas gebrochen ist, leck mich an die Socken. Was war das bitte für ein Pop für Stone Cold? Oder, David?
Ja, bestialisch gut. Und ich fand, ich war da wirklich baff, als er rauskam. Ich gucke mir gerne seine Shows an. Der hat ordentlich abgespeckt gehabt.
Ja, der war gut in Shape.
Der sah richtig gut aus. Er ist nicht von wegen Muskelberg oder sonst was, aber der sah wirklich für sein Alter Hut ab. Der sah wirklich gut aus. Natürlich, er geht halt, wie halt ein Stone Cold geht, mit den Knieschützdingern und so. Aber der Pop war gigantisch und ich fand, er hat halt auch den Entrance richtig ausgekostet.
Ja, komplett.
Das hat er gut gemacht. Auch, dass er dann später seinen Wagen, beziehungsweise seinen Buggy da geholt hat.
Quad.
Ja, nehm ich mit. Oder wie halt
Er ist nicht Bud Spencer, der mit seinem Buggy ankommt.
Ich bleib bei Owens, der sagt der Golfkart.
Ja, genau.
Das fand ich gut. Er hat's zelebriert und da hast du halt gemerkt, wegen so, okay, das ist jetzt nicht nur eine Match-Ansetzung, sondern das macht Stone Cold auch ein bisschen für sich. Der will das jetzt wirklich einmal auskosten.
Ja, genau. Und also natürlich auch hier der Vorteil, dass der Mann schon immer eine Glatze getragen hat, wodurch er auch nicht so anders älter wirkt, wie wenn Undertaker, wenn du merkst, ach man, das Haar wird immer weniger oder sowas. Das hast du natürlich auch bei einem Stone Cold auch nicht. Ja, also,
aber aus Gründen vermutlich die ganze Zeit das T-Shirt angelassen, ne?
Klar, muss natürlich.
Aber jetzt lass uns doch mal ganz kurz das hier nicht irgendwie professionell einordnen. Was für geile, kranke Scheiße ist das bitte, dass Austin in Texas ein WrestleMania-Match gewrestelt hat? Ein WrestleMania-Main-Event nach 19 Jahren, nach dem letzten Match. Das ist schon geil. Ja, wie geil ist das bitte einfach mal? Das war jetzt, sagen wir mal so, wir müssen da sowieso mit Nostalgie und Wohlwollen drauf gucken auf dieses Ding, ja? Aber für das, was es dann war, das war einfach ein schöner Moment, den man da kreiert hat.
Ich finde, du hast gemerkt, dass aber auch in Austin das alles genossen hat. Also den Entrance, als er dann da saß, als die What Chance kam. Du hast immer so ein Grinsen auf seinen Lippen gesehen. Und so, Mann, der freut sich gerade. Also der hat gerade richtig Spaß, das zu machen.
Das ist, wenn du dir das mal so überlegst, hat er ja auch nicht diesen geilen Abschied gehabt, den man ja von jemandem erwarten könnte, der diese Position inne hatte wie ein Stone Cold. Ja,
darum geht's, glaube ich. Er hat dieses Last Match.
Eben. Und dass er das jetzt gekriegt hat, so dieser schöne Abschluss für sich, aber auch für die Fans und das dann eben auch in Texas. Das das ist jetzt kein geiles Match gewesen, das war unterhaltsam, ja. Aber das war einfach schön, das zu sehen. Und ich glaube, auch ein Kevin Owens hat das voll genossen.
Ich glaube aber, an Kevin Owens Stelle hätte ich richtig Bammel gehabt, weil, mal ganz ehrlich, seine Aufgabe ist, lass diesen Mann so gut aussehen, wie es nur irgendwie geht. Mach alles, damit der gut aussieht.
Und das, aber hat er geschafft. Mit Bravour. Also der, genau, hat das ja alles gesellt. So, die jegliche Close-Line, die dann auch nicht so saftig geschlagen war, da hat er sich überschlagen, selbst als in die Ringecke geworfen wurde.
Durch den Tisch durch.
Ja, die Crowd ist mitgegangen bei jedem Ding. Er hat die Bumps genommen. Apropos Bumps genommen, dass Austin in dem Alter nochmal einen Suplex auf den Betonboden nimmt, da muss ich auch meinen Hut vorziehen.
Ja, und noch zwei Suplex draußen auf der Rampe. Ja, die er selber macht, die irgendwie da nicht schlecht aussah, wo ich dachte, hui, du hast mal ordentlich Kraft noch.
Ja, aber man merkt, dass er das Handwerk auch einfach noch konnte, ne?
Ja, genau. Ich fand, er hatte auch eine gute Cardio. Also, ja. Mal ganz ehrlich, da war ich sehr positiv überrascht, weil oft hast du es gerade bei so älteren Wrestlern, dass die halt schon nach ein, zwei Minuten richtig am Pumpen sind, Gott, und du merkst, oh, schwierig. Und was mich super überrascht hat, oder wo ich wirklich auch sagte, wow, war, als er auf der Rampe den ersten Suplex gemacht hat und direkt aufgestanden ist, das wäre nix. Und ich habe gedacht, wow, das ist Stone Cold, Respekt. Und davor hatte ich ja die größte Angst, dass ich halt, Chris, du warst ja auch noch in der Zeit dabei, das ist ja so ein bisschen die größte Sorge, die man hat, dass man halt einen Allstar wieder sieht, aber halt nicht so, wie man ihn in Erinnerung hat.
Ja, ja, absolut. Und
als er da so aufgestanden ist, habe ich nur gedacht, yo, du hast es noch drauf, genieß es jetzt.
Ich habe es halt auch genossen, wie er so seine eigene Art immer noch drauf hatte, gewisse Schläge zu platzieren und so. Er hatte halt einfach alles noch hinbekommen. Man merkte, das war ein bisschen holprig und das war nicht mehr ganz so flott wie früher, sagen wir es mal so. Aber das hat alles noch hingehauen, dadurch, dass ein Kevin Owens so gut mitgearbeitet hat. Und das ist wirklich nichts, wo ich sagen würde, geiles Match oder so. Aber das war schön für das, was es war. Das war das ganze Ding, ja. Das ging ja, ich glaube, von Entrance Owens, bis dann WrestleMania zu Ende ging, das waren 40 Minuten.
Ja.
Und das fühlte sich nicht so lang an, weil es die ganze Zeit dadurch Spaß gemacht hat. Ob vorher in dem Segment, wie er auf Owens Provokationen reagiert hat, oder dann in dem Kampf selbst, wo er ihn da schön durch die Halle gebrawlt hat und die Fans dann wirklich an allen Ecken quasi auch was davon hatten und ihn noch mal sehen konnten in dieser No-Holds-Barred-Stipulation. Das Ding hat einfach Spaß gemacht.
Ja, eigentlich in dem Match kann nochmal alles. Entschuldigung.
Was ich jetzt nur hätte sagen wollen, ist, kann man jetzt drüber streiten, ob das der Main Event sein sollte? Weil im Grunde genommen, auch wenn es offiziell ein Match war, war es eher ein Segment. Aber das ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, das hat da nichts zu suchen gehabt, weil es nur ein Segment war oder so.
Ja, es war groß, es war genug. Toll. Bianca und Becky wäre für mich trotzdem eine bessere Main Event gewesen, aber das kann man erst sagen, wenn die Matches gesehen hat. Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist und nicht mit Charlotte und Ronda am Ende. Was ich gut fand an dem Match war, dass du eigentlich nochmal so alles gesehen hast, was so Stone Cold ausmacht. Also er hat ja alles eingepackt. Das heißt halt einfach dieses bei der Promo, dass es das lauteste Hell Yeah gab, was ich je gehört habe. Oder halt, dass es nicht nur ein ganz normaler Kampf ist und die typischen Schläge, die du von ihm kennst, sondern nee, auch nochmal raus aus der Barrikade, ins Publikum, was bei WrestleMania eh nicht so Standard ist. Und dann halt zwischendrin immer wieder Bier trinken, Bier trinken, Bier trinken, Bier trinken.
Ja, beziehungsweise Bier in den Mund nehmen und ausspucken, ne?
Also. Ja, am Ende, aber die ersten hat er gut getrunken.
Geil war auch bei seinem Entrance, das haben wir noch gar nicht gesagt, das war auch so diese Art von Austin, die du gerade ansprichst, mit diesen Aufstellern da von der KO-Show. Mhm. Was ist denn hier für ein Dreck? Der steht mir im Weg. Weg damit. Zack.
Ja. Du hast doch mal alles gesehen, was so Stone Cold ausmacht. Auch der Stunner, den fand ich, da hatte ich ein bisschen Bammel. Von wegen, im Alter, eigentlich müsstest du es vorsichtig machen. Nee, hat er mal komplett durchgezogen. Nehme ich mit. Ich fand, das war ein schöner Moment. Vor allen Dingen, wir hatten ja den Undertaker, wo du sagst, ja, du hast dem halt gesehen, dass er Emotionen zeigen konnte. Und ich fand gerade am Ende, sowohl beim Finish als auch während des Matches, aber dann halt auch danach, du hast Stone Cold angesehen, wie glücklich er war. Und das hat dich als Fan glücklich gemacht beim Zugucken.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich habe übrigens noch eine Frage an euch. Ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Findet ihr, Owens sollte jetzt danach noch weiter den Stunner als Finisher benutzen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also zum einen kannst du natürlich sagen, wurde platt gemacht von Steve Austin. Und jetzt hat er sein Recht verwirkt. Auf der anderen Seite ist es auch immer wieder ein Andenken an das Ding hier.
Ja, ich war kein Riesenfan davon, dass er den Stunner benutzt hat, allerdings in Absprache. Und ich finde, jetzt hat er es sich verdient, den zu nutzen, weil er halt Stone Cold, und das man jeder Fan, so blauäugig wie man sein kann, du hast ja gesehen, wie er ihn durchgezogen hat und alles versucht hat, um ihn gut aussehen zu lassen. Und ich glaube, dass Stone Cold ihm nicht nur dankbar ist, sondern dass für mich hat Kevin Owens sich in dem Moment den Stunner jetzt verdient. Durch dieses Match, weil er halt den alten Mann, Anführungszeichen, ne, ist er ein alter Mann, so gut hat aussehen lassen.
Ja, ich weiß nicht, so den Finisher benutzen, mit dem er selbst platt gemacht wurde.
Ja, also Storyline-mäßig macht das nicht so viel Sinn.
Seltsam. Was ich viel eher finde, was er sich jetzt mal verdient hat, ist, dass man das Vertrauen in ihn bringt, ihn richtig pusht, dass er einen vernünftigen Title-Run bekommt. Der Typ hat eine absolute Ausstrahlung, der kann geile Promos cutten, der kann gute Matches machen. Und sie haben genug Vertrauen in ihn, ja, ihn teilweise Midcard-Fäden tragen zu lassen, sich für Goldberg hinzulegen und auch dann einfach einem Stone Cold, ja, dem vermutlich größten Star im Wrestling, sagen wir jetzt mal, The Rock außerhalb des Wrestlings viel größer, wissen wir, aber dem größten Star des Wrestlings, den sie hervorgebracht haben, der doch etwas zerbrechlicher ist aufgrund seiner Verfassung, da durch ein Match zu ziehen, dann gebt ihm jetzt auch bitte mal das Vertrauen, dass er eine größere Rolle in den Shows spielt.
Muss sagen, dass ich den Taker größer finde. Aber prinzipiell stimme ich dir zu, dass man da einem Kevin
Owens. Die kurze Zeit von Stone Cold, wo der das, also jetzt im Nachhinein ist der Taker größer, ja. Aber diese Zeit, wo Stone Cold on top war, da kommt halt keiner ran.
Wie gesagt, ist ja auch immer alles subjektiv, ne? Das sowieso. Aber
da wir einfach eine der größten Legenden, die sie je hatten. Und
genau.
Das spricht schon für Vertrauen. Ja. Ich denke mal schon, dass Stone Cold sich ja auch aussucht, gegen wen er das macht. Und Kevin Owens hat abgeliefert.
Ja. Und ich möchte noch mal sagen, als ich in der Preview gemeint habe, das wird eine Sache sein, an die man sich noch für Jahre erinnert. Damit habe ich recht gehabt. Da hast du gesagt, das ist Quatsch, Chris.
Dass das Quatsch ist, habe ich, glaube ich, auch nicht gesagt, oder?
Doch.
Ich habe eher gesagt, weiß ich nicht.
Ja, weißt
du, Chris ist so ein bisschen der Cody Rhodes von Headlock, ne? Der kriegt auch Wappen.
Wirklich, sagt dann, ich hab das nie gesagt. Haut er mal drauf, sagt dann, stimmt, ich habe schon immer in WWE-Bettwäsche geschlafen.
ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Das ist schon Tage her.
Genau. Aber
jetzt. Du hattest auf jeden Fall recht damit. Möchtest du das hören, Karl?
Ja.
Ja, die ganze Woche wahrscheinlich von der Ollen zu Hause geschlagen worden, ja. Und durftest nur Wäsche waschen und irgendwelches Zeug kochen. Und jetzt willst du hier einfach nur einmal hören, dass du recht hattest.
Ich hab doch nichts
Lieber anderes. Lieber Kai, du hattest recht.
Ich hab doch nichts anderes, das wisst ihr doch mittlerweile.
Eben, das ist der Schalker.
Ich steh nur unter Pantoffel und deswegen habe ich hier immer meine 2 Stunden, in denen ich mal denken kann, ich bin was.
Aber ja, wenn du gleich aus dem Raum kommst, dann sagt deine Frau direkt so, hast du ja ganz schön große Fresse gehabt, ne? Habe ich durch die Tür gehört. Soll ich jetzt mal einnorden hier?
Ich schneide jetzt eine Frisur wie Becky Lynch.
Ja. So, aber nach über 1,5 Stunden kommen wir zum Finale. Kommen wir zur Wertung, zur legendären, mystischen Bananenwertung. Und auch da wundere ich mich schon wieder, weil ich lese sehr viele Superlativen. Und ich nehme es direkt vorweg. Ich natürlich auch durch die Tatsache, dass ich mal ein bisschen jünger bin als ihr und nicht so alt. Ich finde es jetzt ein bisschen.
Echt, du bist jünger und nicht so alt.
Ich wollte es gerade sagen. Ist aber eine besondere Kombination, selten anzutreffen.
Ja, ich habe weniger Altersringe auf jeden Fall.
Keine Ahnung, müssen wir dich mal aufschneiden, dann sehen wir es.
Wenn man jetzt nur sagt, ach, Cody kam zurück und den Austin, den ich damals immer so toll fand, der hatte ja sein letztes Match, das war eine geile Mania, dann finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen verblendet. Das da an so Sachen festzumachen. Weil komischerweise von vielen Leuten, wo man auch am Anfang noch gelesen hat, auch dann teilweise im Discord, wo es immer hieß, oh Gott, was ist das für ein Anfang, das ist so katastrophal, heißt es jetzt, das war ja ein fantastischer Abend, wo ich auch sage, Mann, also nicht nur Cody Rhodes ist Two-Faced oder Harvey Dent. Also, das sind so ein paar Aussagen, die kann ich da nicht verstehen und ich muss das hier ganz klar nüchtern aber werten. Ich finde, wir hatten hier schöne WrestleMania-Momente drauf. Sachen, an die man sich erinnert. Mann, dieses Cody Rhodes-Ding, das war groß. Das war richtig groß. Das war WrestleMania würdig. Stone Cold kommt raus, Halle dreht durch, hat nochmal ein Match. Also das ist ja wirklich ein ikonischer Moment, ne? Bianca Belair und Becky Lynch zeigen auch ein fantastisches Match. Man darf aber nicht vergessen, der Opener war Käse. Drew McIntyre gegen Happy Corbin braucht kein Mensch. Klar, hier Miss und Logan Paul unterhaltsam.
Gutes Celebrity-Match, ja, kann man schon sagen.
Genau. Also, aber auch hier so Cody Rhodes gegen Rollins vom Moment her krass und groß. Aber man darf aber nicht vergessen, das Match war trotzdem nicht so überragend, wie es gemacht wird. Also, nur weil da ein krasses Debüt ist und die letzten 7 Minuten geil sind, ist es jetzt auf einmal nicht das geilste von der Welt. Da muss man auch ein bisschen realistisch bleiben, meiner Meinung nach. Und das Co-Main-Event war ein kompletter Griff ins Klo. Also man darf da nicht so übertreiben und würde sagen, das war das geilste von der Welt. Und wenn ich dann auch einfließen lasse, dass wir bei 4 Stunden Show ungefähr 100 Minuten Matchzeit hatten und wenn man das runterrechnet, ungefähr dann noch circa 3 Tage Videopakete, das ist auch nicht WrestleMania würdig. Also ich finde, man darf da nicht immer so die Augen verschließen vor Sachen, die dann nicht gut waren und nur auf das Positiv konzentrieren. Klar, das macht dazu neigt jeder mal, wenn er ein geiles Main-Event gesehen hat. Das werde ich auch schon häufiger gemacht haben bei irgendwelchen Reviews. Musste aber ganz klar sagen, ich gehe jetzt nicht in diese Superlativen, die ich woanders sehe. Wollte sagen, 8 oder 9 von 10.
Wir haben eh nur 8 Bananen.
Ja. Ich würde hier, wenn ich von einer 8 ausgehe, würde ich sagen, ich würde dem ersten Abend 5 Bananen geben. Und also, das ist aber auch mein Maximum.
Das hörte sich sogar jetzt strenger an bei dir,
ja,
tatsächlich.
Also, das ist dann noch mein Maximum, wo ich dann sage, natürlich kannst du mir dann sagen, klar, dieses hier Usos und McIntyre zusammen ging ja nicht mal ansatzweise so lang wie Bianca gegen Becky. Das wiege ich immer so für mich ein bisschen auf. Ich war erst bei 4,5. Cody Rhodes ist ein krasser Moment. Deswegen würde ich da jetzt sogar auf die 5 hochgehen. Wohlwollend, aber nur. Normalerweise 4,5. David.
Nee, erst Chris.
Nö, erst David.
Was denn jetzt?
Ja, David, bist du nicht bei Wünsch dir was?
Der Diktator. Entschuldigung, Herr Hitler.
Also ich bewerte die WrestleMania als Ganzes. Als Ganzes gehört halt nicht nur eine Wikipedia-Liste mit den Matchzeiten, sondern dazu gehört halt 4 Stunden, in der du auf der Couch sitzt und halt unterhalten werden willst. Und ich wurde unterhalten immer wieder. Also das Promi-Match fand ich echt gut. Vom Unterhaltungsfaktor her, nicht vom wrestlerischen, war das bei mir das zweitbeste des Abends. Bianca gegen Becky hat alles getoppt, mit Abstand das beste Match auf der Card. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Stone Cold zu sehen, super Abschluss, hat Bock gemacht. Positiv kann man noch sagen, bei Rhodes und Rollins, dass die Endphase, aber ein Match besteht halt aus mehr. So, dann breche ich das halt runter. Es gab Momente, es gab WrestleMania-Moments, yo, bin ich dabei, aber es gab ein richtig grottiges Match und die ein paar, wo man sagt, jo, war nicht so doll, hätte jetzt nicht sein müssen. Mein Problem ist aber, es sind halt 4 Stunden, die ich auf der Couch sitze und extra wach bleibe. Und wenn ich die 4 Stunden am Stück schaue und ich schaue mir so viele Videos an, die mich immer wieder rausreißen aus WrestleMania, also das war ein Riesenproblem für mich, weil ich habe gar nicht so die richtig große WrestleMania-Stimmung aufrechterhalten können, weil ich halt immer wieder von diesen Videos rausgerissen wurde. So, und dann hast du eh schon eine WrestleMania, wo ich sagen würde, mit Wohlwollen, wirklich Wohlwollen, 5 von 8 Bananen, aber die Videos, die haben es halt komplett zerschossen, also wortwörtlich, für mich. Und das gehört halt nun mal dazu, wenn ich von 4 Stunden mindestens 80, 90 Minuten waren es Videos, angucken muss, auf die ich halt gar keinen Bock habe, weil ich die gerade erst gesehen habe, dann wird es schwierig. Und deswegen gebe ich jetzt mal eine harte 4 von 8 Bananenwertung. Wie gesagt, mit Hinblick darauf, dass für mich gehört zu der Bewertung der ganze Abend 4 Stunden. Und zu diesen 4 Stunden gehört halt einfach noch mal der Haufen Videos. Und den kann ich nicht hinwegsehen, weil es ist Teil der Show.
Chris.
Ich habe erstmal eine Frage. War nicht eigentlich auch für den Samstag hier New Day gegen Sheamus angedacht?
Stimmt, gut, dass du sagst, das hätte ich jetzt, weil ich habe das selber vergessen bei meinem Endmonolog, hätte ich jetzt gerade nochmal angesprochen, aber gut, dass du sagst, genau. New Day, also Xavier Woods und Kofi Kingston gegen Sheamus und Rich Holland mit Butch wurde rausgekürzt. Man hatte anscheinend keine Zeit mehr.
Komisch. Man braucht mehr Videos.
Leute, ich weiß gar nicht, wo die hin ist die ganze Zeit. Ist jetzt bei Wikipedia auf Tag 2 geschoben. Also mal schauen, ob das jetzt noch stattfindet oder nicht, oder ob es komplett rausfällt. Wir werden sehen. Wir werden es morgen in der Review besprechen.
Aber reg dich nicht so auf. Ist lieber ein Snickers.
Genau.
Oder spiel dieses Gambling.
Ich find's witzig. Ich bin genau zwischen euch. Also, ich glaube, ich hatte mehr Spaß an der Mania als ihr beiden. Ich bewerte aber traditionell ja strenger als Kai, das kleine Hype-Äffchen. Deshalb gebe ich 4,5 Bananen.
Ja, meine Tendenz war ja auch dahin.
Ja, gerade noch so, ja, ganz klar, 5 Bananen hier, war schon alles geil. Am liebsten würde ich 8 geben.
Stimmt, ich erinnere mich, ich habe genau das gesagt.
Ja, so wie ich alles in der Preview so gesagt habe. allgemein bin ich auch echt dabei und sage, diese WrestleMania hat mich besser unterhalten, als ich dachte bei der Card. Weil,
das stimmt.
Wie gesagt, selbst bei den großen Damen-Titel-Matches, ne, fraglos große Ansetzung für WrestleMania, aber die Charaktere geben mir persönlich nicht viel. Aber da hat dann eben Belair gegen Lynch komplett überzeugt bei mir. Und auch, wenn ich vorher drangegangen bin mit, ja, dann kommt halt Cody, auch das hat mich abgeholt. Ja, der Opener war dann schlussendlich kein gutes Match. Probleme drin war ich trotzdem und es hat mich die Zeit unterhalten. McIntyre gegen Corbin ist halt irgendwie an mir vorbeigezogen, ne? Wie an den meisten vermutlich. Logan Paul war eine sehr positive Überraschung, gutes Celebrity-Match. Ich finde den Typen richtig scheiße, aber das hat er echt gut gemacht und auch großes Lob an Miz und die Mysterios, wie sie das halt durchgezogen haben. Echt gut, auch gut erzählt. Wie gesagt, Match of the Night, Belair Lynch. Rhodes Rollins war groß, auch wenn es nicht so ein geiles Match war, wie gerade überall im Internet geschrieben wird, aber es war hinterher richtig gut. Charlotte Ronda, Enttäuschung. Und dann diese 40 Minuten mit KO und Steve Austin. Kein geiles Match, aber trotzdem die ganze Zeit hat mir Spaß gemacht. Also sehr, sehr durchwachsen und auch Sachen dabei, die mir Spaß gemacht haben, die vielleicht nicht irgendwie geil für eine Mania sind. Und man kann überhaupt dann mal drüber diskutieren, muss man eine Feder aufziehen mit Corbin gegen McIntyre, die bei Mania endet? Oder kann man nicht vielleicht ein vernünftiges Tag-Team-Match aufbauen? Also jetzt nichts gegen die 4 Leute im Ring im Opener, aber hätte man das nicht geschmeidiger lösen können? Das war halt überhaupt nicht WrestleMania-würdig alles. Deshalb, ja, sage ich einfach mal 4,5, weil ich so ein harter Hund bin bei meinen Bewertungen hier. Im Gegensatz zu Kai.
Das stimmt. Finde ich fair. Also damit ist dann quasi alles vertreten. Aber jetzt auch ihr natürlich dann gerne bei YouTube in die Kommentare oder auf dem Discord mal eure Wertung reinschreiben, weil ich glaube, das wird ein WrestleMania-Abend sein, wo die Meinungen stark auseinandergehen.
Das ist ja, aber ist ja egal, wir haben recht.
Ja, zumindest ich. Je nachdem, wie man die Sachen für sich selbst wertet, da kann man auch seine eigene Wertung bekommen, aber da kann man sich dann vernünftig austauschen, ne? Also vernünftig diskutieren, wenn man anderer Meinung ist. Nicht Twitter-mäßig diskutieren, das ist ganz wichtig. Das machen wir auf dem Discord nicht. Und ihr könnt euch dann nämlich an der Stelle auch schon direkt morgen, also Montagabend, auf Review freuen zu Tag 2, der von der Karte auch ein paar Leckerbissen verspricht, wenn ich mir da AJ gegen Edge angucke. Natürlich, auch das Main Event ist natürlich auch spannend, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Knoxville gegen Sami Zayn, verschiedene Sachen.
Die ganz ich dachte jetzt gerade Main Event Knoxville gegen Sami Zayn. Ich wollte schon sagen, habe ich was verpasst?
Also, da sind verschiedene Sachen bei, die witzig sein können. Da sind dann der Olaf, der Chris und ich dabei, um euch da die Ohren voll zu labern mit unseren Meinungen. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Sag natürlich nochmal hier Danke an David, der auch den Abend sich bei mir mit mir zusammen auf dem Discord um die Ohren geschlagen hat und fitter ist als ich, was ich immer noch nicht verstehe. Und
Erfahrung, Junge, Erfahrung.
Und auch Danke an Chris. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschü.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.